Diese Folge ist gesponsert von Upstars Energy. Als ich damals mit dem Podcast angefangen habe, Leute, habe ich immer gesagt, wenn mal ein Sponsor kommt, dann muss das ein Sponsor sein, wo ich 100% hinterstehe. Hinter dem Sponsor und hinter dem Produkt, hinter dieser Marke. Und das ist bei Upstars Energy definitiv der Fall. Upstars Energy sind Koffeinbonbons, die es in verschiedenen Geschmäckern gibt. Und jetzt gerade so gegen Jahresende, da wird das mit dem Licht sowieso ein bisschen mau. Da ist es ganz wichtig, dass wir, der menschliche Körper, ein bisschen Vitamin D zu uns nehmen. Und das ist bei Upstars Energy der Fall. Was viele nicht wissen, in den Vitamin D-Bonbons ist nicht nur Vitamin D drin, nein, es ist auch Zink und Vitamin K2 drin. Ihr könnt euch natürlich an der TikTok-Challenge von Upstars Energy beteiligen und könnt euer Poloch sonnen oder ihr holt euch die Vitamin D-Bonbons. Ist übrigens mein absoluter Favorite neben den Spermien. Und wenn ihr jetzt auf upstars.de klickt, seht ihr diese Starter-Packs. Und ihr braucht noch nicht mal tief in die Tasche greifen. Ihr besorgt euch einfach mal ein Starter-Pack und dann testet ihr mal alle Geschmäcker durch. Es gibt verschiedene Geschmäcker wie Matcha Lime, Tropical Lime, Guarana Cherry, Spearmint oder mein absoluter Favorite, Vitamin D. Klickt mal einfach drauf, bestellt euch mal ein Pack und wie gesagt, probiert es einfach mal aus. 2 Bonbons ist der Koffeingehalt von einem Kaffee und es wirkt sehr, sehr schnell. Wir sind stolz und dankbar, dass Upstars Energy unseren Podcast sponsert. Bleibt gesund, bleibt sicher und übersteht den Winter am besten mit Vitamin D.
You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von
Call of the Hyenas, the Martial Arts Podcast in your whole wild universe. Und neben mir sitzt der Typ, wo Right Said Fred gesagt hat, wir müssen ein Lied über den schreiben. I'm too sexy, jeder kennt's. Ja. Und auch Shabba Ranks, Mr. Loverman, höchstpersönlich Mr. Fibo, 2024, der gutaussehende, immer gut gestylte und von seiner Frisur technisch immer 1A beratende 1A. Chris, der Coach.
Also,
grüß dich.
Grüß dich, du geiler Hund. Also Right Said Fred driftet ja, ne? Die beiden Pimmelköpfe hier. Ja.
Was ist aus denen geworden?
Ja, die treten immer noch auf.
Ehrlich?
Ja, die treten immer noch auf.
Der eine hat nur Gitarre gespielt, ne?
Nee, war einfach, stand einfach auf der Bühne, sah gut aus, so wie ich hier neben dir. Ne?
Es gibt momentan so einen Glatzentrend. Hast du mitbekommen? Nee. Dass jugendliche Jungs, also nicht Mädchen, ne, Jungs, sich anfangen, Glatze zu rasieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Trend geworden ist.
Gab es früher schon, da nannte sich Skinhead.
Ja, aber diesmal sind es auch aus anderen Gruppen.
Ja, aber Völkergruppen. Hardcore und so.
Ne? Aber gilt das als Glatze?
Ja, das gilt, wenn du keine Haare
für uns,
für einen echten Typen. Nein.
Wir machen es ja nicht aus modetechnischen Gründen, sondern wir sind ja leicht körperbehindert, was das angeht. Ne?
Ja, ich mache das auch nur, wie scheiße würde ich dann aussehen, ja, wenn er nicht so wäre. Nein, ich trage seit 93 oder 92.
Trägst du Glatze?
Ja, ja.
Wenn du wachsen lassen würdest, wo wäre nur? Nur an den Seiten? Oder auch oben noch so ein bisschen?
Oben noch mit dem richtig hart Geheimratsecken. Ja, ja. Ja, ja. Mein Vater, mein Opa.
Also meine Ecken würden bis hierhin reichen.
Ja, ja, mittlerweile also glaube ich auch. Also ja. Ja. Körperbehinderung. Gibt es da eigentlich nicht so?
Ja, also Leute, die sich aus modetechnischen Gründen in den Glatze schneiden, sind für richtige Glatzenträger wie wir beide richtig tief angesehen. Also ihr kommt nicht an unser Level ran. Ja? Und ihr dürft auch nicht das G-Wort in den Mund nehmen.
Ja, das glaube ich nicht. Ja, nein. Das ist schon in Ordnung.
Du warst auf der FIBO.
Ich war auf der FIBO, ja.
Erzähl mal ganz kurz. Oder kannst du länger zu erzählen?
Ja, eine FIBO war interessant. Ich war auf dem FIBO-Kongress. Da kannst du immer so 45 Minuten, also da bezahlst du extra, ne? Mhm. Klar. Finde ich übrigens scheiße, FIBO, dass der Eintritt für die FIBO da nicht enthalten ist. Ne? Also das ist dann doch schon ganz schön kostspielig.
Was kostet
das? Das hat jetzt insgesamt, glaube ich, knappe 150 Euro gekostet.
Für 2 Personen oder für eine?
Für eine Person. Ja,
Für einen Tag?
Ja, klar. Ja, du nimmst jetzt da an verschiedenen Modulen teil. Du hast da eine Schedule, also einen Zeitplan. Da kannst du rausgucken, was ist für mich jetzt interessant und was nicht. Geht über Ernährung, über Training selber. Vorteile von, ne, ich habe jetzt mir jetzt mal geguckt, wenn du abnehmen willst, welche Trainingsform die beste ist. Ne. Die gehen aber immer dann aus von adipösen Leuten. Das ist vom BSA, das ist so die einzige Fitness-Universität europaweit, wie die sagten, weil die auch Leute haben, die eben in diesem Studium, diese Studios sind da Mitglied bei denen und die haben 95 Studios über Deutschland verteilt und auf dieser Basis hier, wenn die Studenten dann irgendeine Studie machen, ne, ist das halt repräsentativ. Ne? Die hatten dann halt Studien mit 800, 900 Leuten, die jetzt abnehmen wollen, haben dann mal die ganzen Statistiken gezeigt, wie viel Körperfett die hatten, wie alt und...
Aber ist nichts Neues unter der Sonne? Oder sagst du, da sind Sachen ans Tageslicht gekommen, die kanntest du noch nicht?
Ja, weil ich jetzt mich gewundert habe hier so, ne, Krafttraining ist ja, finde ich ja essentiell jetzt, wenn du abnimmst, weil du willst ja Muskel erhalten, ne? Aber wie gesagt, die haben ja jetzt immer, muss halt immer ein bisschen differenzieren. Die haben jetzt von adipösen Leuten geredet, also Leuten mit einem starken Übergewicht, dem BMI über 29. Wobei jetzt der BMI ja nicht ausschlaggebend ist, aber der hat er auch so gesagt. Also der ist aber europaweit oder weltweit ist der BMI eben ausschlaggebend. Ja. Und die sagt, wir reden jetzt nicht von Leuten, die sehr muskulös waren, sondern einfach von Leuten, die wirklich sehr dick waren. Mhm. Ja. Und welche Erwartungshaltung die haben, wenn die ins Fitnessstudio kommen und abnehmen wollen und die Realität dahinter.
Aber dieser Vortrag war mehr für das Personal, was sich darauf schult, adipösen Leuten ein bisschen mehr...
Sowohl als auch.
Also waren auch adipöse Leute da?
Ja, so, ja, ist die FIBO, ne? Also da siehst du wenig.
Ich war noch nie auf der FIBO.
Da siehst du nicht viele Adipöse.
Ja, ja, und deswegen sind alles halt so Fitness-Junkies.
Also ne? Fitness-Sportler gewesen, Leute, die eine eigene Schule hatten, Leute, die sich da die Personal-Trainer sind oder Gesundheitsberater oder. Da waren dann einige schon, ne? Also.
Und du hast gerade gesagt, kurz bevor wir hier ins... fünfstöckige Studio hineingegangen sind, hast du gesagt, dass Kampfsporthalle sehr wenig
besucht war? Boah, die Kampfsporthalle war dieses Jahr, so wie ich gehört habe, dieses Jahr sehr schlecht platziert. Man muss dann, ist die Halle 4 übrigens Kampfsport, ne? Leider ist ja die Fieber schon zu Ende, wenn ihr das hier hört, ne? Also Halle 4 ist unten im Keller, ne? Und du kommst da rein, mit American Football zusammen, da war super wenig los, ne? Jetzt muss man natürlich denken, okay, das ist jetzt hier eine Messe für Kraftsport, Sport im Allgemeinen so. Da war der Kampfsport tatsächlich unterrepräsentiert, fand ich jetzt zumindest. Also die haben da super Stand, GMC hat da einen Stand gehabt, dann diese deutsche Wrestling-Organisation, die auch an GMC irgendwie gebunden ist oder so, das ist so. Die haben auch einen guten Auftritt gemacht, die Wrestler und so, war echt spannend, aber nur echt so ein paar Mannequin da. Dann war da noch drin halt der Muay Thai Bund Deutschland, ne? Hatte einen sehr großen Stand mit Ring und alles. Und heute findet da die DGL statt, Deutsche Grappling League, heute und morgen.
Ja, die Wrestling Academy ist aber, glaube ich, auch in Gelsenkirchen, in diesem GMC drin.
Ist auch,
ne?
Beim GMC.
Die bilden da, glaube ich, auch aus, ne?
Genau, Wrestler, genau, ne? Genau. Aber das ist so mit Deutschlands größte Orga, glaube ich, in dem Bereich, wenn ich richtig informiert worden bin. Ich habe ja mit den Leuten da auch gesprochen. Ne? Man ist ja dann immer so ein bisschen halt als Podcaster noch mit unterwegs. Mhm. Ja, und da war da halt, wie gesagt, so ein riesen American Football Feld drin aufgebaut, aber da ist gar nichts gelaufen. Da kamen mal kurz die Cheerleader rein, haben so ein bisschen mit den Pompons da rumgewedelt. Und da unten war halt super wenig los. Ne? Und du kommst dann halt rein, es war halt ein unattraktiver Platz halt.
Aber vielleicht heute am Samstag vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, heute Morgen ist sowieso ausverkauft, die FIBO. Ja. Tatsächlich ausverkauft. Und,
du warst in der Woche, ne?
Ich war gestern, ja. Da ist so Donnerstag, Freitag ist, glaube ich, für so auch für Aussteller. Aber in der Hauptsache war ich halt wegen diesem Kongress da.
Wir könnten ja nächstes Jahr auch mal einen eigenen Stand da machen.
Oh, klar.
Verteilen wir ein paar Luftballons, Buttons und Aufkleber.
Wir machen irgendwie lustige Zeug.
Ja. Ne? Also die Verantwortlichen von der FIBO könnt euch gerne mal an uns wenden.
Wir machen den Shit für euch.
Während du natürlich im Urlaub warst, hast du ein bisschen Wellenreiten geübt.
Oh Mann.
War ich natürlich auch nicht untätig und habe mir so ein paar Sachen vorbereitet. Unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt bemerken könnt, aber wir haben uns ein bisschen verkleinert, was hier so der Tisch angeht. Wird ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt mal wieder Gäste haben, die bald anstehen. Und ich habe mir dann so überlegt, da wo du sitzt, einen kleinen Sessel, hier einen kleinen Sessel und einen noch etwas kleineren Tisch, dass wir ein bisschen mehr Platz haben, dass wir links und rechts auch noch...
Der Tisch ist jetzt schon gerammelt voll.
Ich weiß, der wird dann aber auch abgeräumt. Und dann habe ich auf eBay Kleinanzeigen 2 Sessel gefunden zu verschenken.
Ja.
Auch hier aus Gelsenkirchen.
Ja.
Und dann habe ich aber beim näheren Ranzoom gesehen, so ein ziemlich Oma-Design.
Gut.
Nee, weiß ich nicht. Also wenn jemand zwei oder ein großes Sofa hat, das er abzugeben hat, vorzugsweise in Schwarz oder in Rot oder so, ne, kann auch abgerannt sein, oder? So
ein altes, nicht abgerannt.
Meinst du nicht?
Nein.
Passt das hier nicht so rein, so ein abgeranztes Sofa oder so?
Nein.
Okay, also wenn einer irgendwas hat, meldet euch. Wir würden es abholen kommen, wenn es jetzt nicht so weit weg ist.
Ja.
Weil wir bräuchten jetzt so zwei Sessel.
So ein Chaiselon.
So einen englischen Ohrensessel, so ein Chesterfield-Sessel.
Ja, weißt du? Ja. Ich fange auch mit Pfeife an.
Fände ich zum Beispiel ganz gut. Wir haben Neuigkeiten zum Seminar, und zwar hat sich das Seminar verschoben.
Wir mussten das jetzt verschieben.
Aus organisatorischen Gründen.
Ja.
Und der Termin ist angesetzt im Mai.
Ja, im Mai.
Ende Mai. Wir werden euch aber noch auf dem Laufenden halten.
Ja. So schaut es aus, leider.
Dann habe ich noch, ist mir eingefallen, wenn ihr mal, weil ab und zu schreiben mich mal Leute an und fragen, hey, kannst du mal teilen und in den Storys. Haben wir eigentlich absolut nichts gegen, aber das muss schon eventbezogen sein. Also wenn ihr irgendwie eine neue Schule seid, die aufgemacht habt, oder wenn ihr irgendwelche Seminare habt und wollt, dass das so ein bisschen publik wird, dann schickt es uns per Instagram und wir packen es in unsere Story rein und promoten so ein bisschen euer Event.
Aber ihr wisst schon, Sharing,
Community.
Sharing is caring. Ne?
Also das wollte ich jetzt gerade mit einer kleinen Pause noch dranhängen. Ja.
Wenn wir mal irgendeinen Shit haben, erwarten wir von euch natürlich auch. Ey. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Das Ding ist keine Einbahnstraße, das funktioniert in beide Richtungen. Und dann heißt das auch nicht, oh scheiße, ich hatte gerade so viel zu tun. Ich gebe einen riesen Fick da drauf, ehrlich. Das ist ein Ding, weil das fuckt mich komplett ab,
ja. So
eine Geschichte. Auch Leute, die dann mal hier im Podcast waren und dann überhaupt gar nichts darüber mehr verlieren, finde ich voll scheiße.
Ja, ich auch.
Manche sind Ausnahmen, ne? Aber manche sind halt echt so stumpf, habe ich keinen Bock drauf. Ihr, geht hier kein Vertrag mit uns ein, ist nur so ein Agreement und wir würden es einfach geil finden.
Ja, was heißt ein Agreement? Es ist halt, das ist Erziehung.
Ja. Was haken wir damit ab? Ihr wisst Bescheid.
Also ihr wisst Bescheid. Ne? Wenn ihr euch angesprochen fühlt, hinterfragt mal, warum. Ansonsten, wenn ihr euch nicht angesprochen fühlt, alles gut. Sonst haben wir heute ein etwas strafferes Thema. Ich habe mir die Mühe gemacht und hatte in der letzten Folge schon mal angekündigt, dass ich das gerne mit Chris so ein bisschen aufbröseln möchte. Und zwar gibt es ja diese Mythen über die ganzen Kampfsportgürtel. Und wie ihr seht, haben wir ja hier einige hier. Und da wollte ich mal heute so ein bisschen drauf eingehen.
Das hier ist übrigens hier die größte Hürde für die meisten. Danach geben fast alle auf.
Ja.
Und wer danach bleibt, ne, ist
dann
die
kommt
Elite.
Der.
Da kommt die Elite.
Ja. Ja. Wir werden heute mal ein paar Sachen besprechen. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, Chris. Ich glaube, ich werde heute ein bisschen mehr Redeanteil haben als du. Aber wie gesagt, ne, fühl dich nicht gehemmt, wenn du...
Boah, ich fühle mich voll gehemmt jetzt schon. Ne?
Wenn du möchtest, du kannst immer deinen Senf dabei geben.
Du hast gerade gesagt, so Platz. Ne, geh auf deinen Platz. Ich habe übrigens die Folge angehört, die du gemacht hast.
Und?
War schon geil.
Ja, ja, alleine ist merkwürdig.
Ja.
Ja. Also ich habe mal hinterher geguckt, da war glaube ich knapp 55 Minuten. Also 55 Minuten am Stück reden,
ja,
ist schon...
Ein bisschen richtige Rampensau.
Ja. Ist schon nicht ohne. Mein Gott, ey, wir schaffen alles. aber bevor wir anfangen, habe ich noch mal eine kurze Frage an dich.
Ja.
Ich habe jetzt gestern mal so überlegt, wer schon bei mir zu Gast war. Und dann habe ich einige Leute mal wieder so ein bisschen gegoogelt, sagt man.
Mhm.
Und habe mal wieder auf Katharina Lehners Profil geguckt.
Ja.
Onlyfans wissen wir ja. Aber auch sie ist jetzt im Bare-Knuckle-Fighting. Ne? Hast du da eine Meinung zu Frauen im Bare-Knuckle-Fight?
Also ich finde Bare-Knuckle-Boxen generell nicht so toll. Der Mob und der Pöbel will das. Ne? Okay. Wie gesagt, das ist für mich... eine andere Art von Boxen gab es ja schon immer, ne, wie gesagt, in Irland, England, Amerika war es dann halt schon immer so, die ganzen Gypsies, gerade in Irland, ne, weil das ist eine große Tradition, Bare-Knuckle-Boxen, deshalb werde ich mich mit den irischen Gypsies nicht anlegen. Ne. Aber
ich schon.
Ich finde es ist ungesund halt. Kampfsport an sich ist nicht gesund, aber Bare-Knuckle-Boxen hat nochmal eine andere...
Ja, gerade für eine Frau, ne? Also ich sage jetzt mal, wenn du nach 10 Jahren...
Ich mache da keine Unterschiede zwischen Frau und Mann, also tatsächlich.
Ja, aber ein Mann, wenn der eine zerschossene Fresse hat, wird eher hingenommen als eine Frau mit einer zerschossenen Fresse.
Ja, aber es gibt heutzutage Schönheitschirurgie, da lässt du den ganzen Scheiß wieder richten oder was von mir aus. Ich finde es im Allgemeinen, also...
Meinst du, so ein Hype auch momentan?
Ja, klar. Natürlich. Das ist im Moment, wie gesagt, es muss immer brutaler, da muss immer mehr Blut sein, da muss immer weitergehen. Ne? Das ist so eine Entwicklung, die war ja immer schon so. Ne? Wer es braucht? Ich brauche das nicht. Ja. Ich bin jetzt nicht fies davor, mich bärnackel zu hauen oder was, ne? Aber das ist ein Wettkampf rauszumachen, weil es geht wirklich unheimlich auf die Hände. Ne? Gesicht lassen wir mal außen vor, du boxt ja auch ein bisschen anders.
Das ist es.
Ne? Ja, du boxt ja auch ein bisschen anders, das hat eine andere Geschichte. Und wenn du es gewohnt bist, mit Handschuhen zu boxen, ist es eine komplette Umstellung. Wie gesagt, ich damals mit Nico Karlstahl-Lohmann gesprochen. Ja, wie gesagt, er hat 6 Wochen die Hände nicht benutzen können, so dick geschwollen. Ab der zweiten Runde hat er nur mit der flachen Hand gehauen. Mhm. Ja, es mag, vielleicht kenne ich mich auch nicht genug damit aus. Vielleicht gibt es dann auch besondere Dings, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Wo du von Hände gesprochen hast, die UFC-Gloves, neue, wurden gestern vorgestellt. Hast du sie gesehen?
Nee.
Ach so. Ich dachte, du hast es schon gesehen.
Ich war gestern, wie gesagt,
ich habe leider keine Ahnung, wo da jetzt die Unterschiede liegen. Mhm. Ich hatte gestern mal so ein kurzes Video gesehen von 5 bis 10 Sekunden, wie jemand die anhat. Waren jetzt in Gold. Ich weiß nicht, ich gehe mal von aus, wegen UFC 300. Mhm. Aber ich habe jetzt keine Unterschiede gesehen. Müsstest du mal bei Zeiten gucken, ob du da Unterschiede erkennst. Ja. Da gab es wohl eine Pressekonferenz auch darüber und das sind jetzt die neuen UFC-Gloves.
Vielleicht sind die noch dünner.
Also die sahen mir jetzt nicht dünner aus.
Also wie gesagt, ich finde, mit MMA-Gloves zu machen, beschützt deine Hände und gibt dem anderen auch einen ordentlichen Impact in die Fresse. Und ich mache sehr gerne Pratze mit MMA-Gloves, also mit den Wettkampfhandschuhen. Ich mache damit auch sehr gerne Sandsack, fordert aber echt eine saubere Schlagtechnik, sonst tust du dir weh. Mhm. Aber jetzt im Urlaub habe ich wieder so einen kleinen Boxkurs gegeben hier für die
Surfer-Dudes.
Für die Surfer-Dudes, ne? Und sagte, dass ich lieber als den Haken geschlagen haben. Wir haben vorher natürlich die Technik besprochen, also nicht das Handgelenk abknicken, gerade und so. Die hatten dann echt Probleme mit den Dings, weil die hatten auch keine Bandagen. Mhm. Ja, die Handschuhe roh angezogen und dann so ein bisschen.
Macht ihr dann Pratzen oder?
Pratzentraining und dann arbeiten wir so ein bisschen am Mann. Ich zeige dir mal so ein paar Würger und Hebel. So einmal so querbeet, einmal nur den Leuten so einen Blick zu geben und mal so ein paar Grenzen und so ein paar Mauern auch niederzureißen hier, ne? Mhm. Nach dem Motto, das ist alles so hart brutal und bla bla bla. Ja.
Dann haben wir natürlich noch die ZDF-Doku. Ich habe mir jetzt die erste Folge angeguckt, Chris noch nicht. Ich bin noch nicht durch, bin ganz ehrlich, aber ich habe schon ein abschließendes Fazit, würde ich aber für die nächste Folge
mitsparen. Ich zieh mir die am Wochenende rein jetzt.
Ja, also ich bin gespannt, was du sagst. Ich hatte jetzt nochmal mit der Dame gesprochen. Die Autoren hatten jetzt eigentlich mit uns einen Termin noch, aber durch bestimmte Termingründe klappt es nicht. Deswegen würden wir beide jetzt einfach nur die Doku bequatschen. Ja, dann würde ich sagen, Orga-Time vorbei. Wir kommen zu den Kampfsportgürteln. Und wie ich ja gesagt habe, es gibt in der Kampfkunst oder im Kampfsport natürlich eine Menge an Mythen, was die Gürtel angeht. Es gibt auch unterschiedliche Gürtel. Jeder kennt diese klassischen Kwon oder diese Budo-Gürtel.
Einfach,
ne?
normale Gürtel.
Ja, 4 cm, 5, 6 cm und für die Leute, die richtig geil sind, auch noch in Seide und. Und
in Seide.
Den Mythos, den ich damals als Kind gelernt habe, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, ist, dass früher das so war, dass es nur Weißgurt gab und durch langes Tragen und durch langes Schwitzen und Bluten wurde er dann hinterher zu dieser Farbe und das war dann eigentlich so.
Das ist ein verdammter Mythos.
Ich weiß, das war dann eigentlich so, jetzt habe ich meinen Schwarzgurt. Ist natürlich ein Mythos und ich habe mir...
Das ist eine Metapher.
Ich habe mir 5 Kampfsport-Kampfkunst-Richtung rausgesucht, wo wir das Gürtelsystem so ein bisschen durchgehen. Und zwischendurch nach jeder Kategorie würde ich gerne mit dir einmal kurz abstimmen. Komme ich jetzt gleich zu, wie du das Ganze siehst. Und zwar geht es einmal um Karate, BJJ, Taekwondo, Judo und Capoeira. Capoeira nur, weil ich halt da ein bisschen mehr Plan von habe. Also, wie ihr natürlich wisst, jeder Gurt hat seine Farbe. Wie ist das im Luta Livre? Kannst du mal ganz kurz sagen, wie ihr startet, mit welchen Farben?
Gelb, orange.
Warte mal, gelb? Aber wenn jetzt einer ganz neu ist, der trägt noch gar keinen oder einen weißen?
Noch gar keinen.
Okay.
Ja, mittlerweile tragen die einen weißen. Also, ich kann nur davon ausgehen, das machen die auch teilweise pro Schule anders oder pro Verband anders oder so. Manche tragen die auch beim Training, manche nicht. Manche tragen lange Hosen, manche nicht. Also das ist immer sehr individuell. Ne? Ich kann so sagen, also von meinem war es halt Gelbgurt, Orange, dann blau, dann irgendwann lila, braun,
schwarz
und dann mit den jeweiligen 5 Streifen.
Mhm. Ja. Also ich habe mir hier so eine kleine Tabelle gemacht. Da können wir gleich einmal kurz ein paar Notizen machen. Und zwar geht es darum, wie viel Gürtel gibt es in dieser bestimmten Kampfsport-Kampfkunstrichtung? Wie viel Technik muss man beherrschen? Wie viel Zeit geht drauf, bis man den Schwarzgurt hat? Um einfach mal aufzubröseln, welche Sportart oder welche Kunst macht es einem einfach und welche nicht so einfach. Ich habe die ganze Idee natürlich jetzt nicht kopiert oder geklaut, aber das war eine Inspiration von Sensei Seth, habe ich ja schon mal gesagt, da gibt es ein YouTube-Video. Da hat er das sehr schön auch nochmal aufgedröselt. Wer das auch nochmal gern sehen möchte, geht einfach auf YouTube. Bevor wir aber jetzt mit dem Gürtel anfangen, die allwissende Frage, wie bindest du dir den Gürtel? Weil es gibt ja verschiedene Methoden. Und ich fang mal an. Fang du mal an. Stell dich mal hin. Schaffst du das hier zu stehen?
Eher schwierig tatsächlich. Ja. Ohne alles umzuhauen hier. Ne? Nein, ich werde jetzt den Gürtel nicht binden.
Das ist okay, so. Okay, pass auf, dann fange ich an. Ich kann ja hier stehen.
Pass auf, du.
Ja, erzähl weiter.
Also du setzt den vorne in die Mitte an.
Ja.
Schwingst die beiden losen Enden um die Hüfte.
Ja.
Kommen vorne zusammen.
Ja.
So, und dann geht der eine Teil durch den Gürtel durch.
Ja.
Genau. Und dann
so.
Knoten.
So.
Ja.
Das ist der klassische
Weg, einen Gürtel zu binden.
Das ist der klassische Weg, einen Gürtel zu binden. Ich hoffe, ich bin jetzt drauf. Das ist der klassische Weg, einen Gürtel zu binden. Und was man, wenn ich mich jetzt umdrehe, sieht, ist ja hinten dieses Kreuz. Da laufen die beiden Gürtel ja über die Lände übereinander. Ich persönlich kenne diesen Stil gar nicht. Da kommen wir aber gleich zu. Weil als ich mit Karate angefangen habe, haben wir den so gebunden, dass wir hinten, ich drehe mich jetzt auch nochmal um, dass wir hinten den oberen unten drunter ziehen. Das heißt, wenn du von hinten guckst, hast du kein Kreuz, sondern einfach nur den einfachen.
Ja, das kann man so. Es gibt mehrere Arten, den zu machen. Und es gibt auch tatsächlich viele genau. So die Geschichte.
Und dann gibt's auch mit festen Knoten und,
genau.
und. Ja, ja.
Gibt's halt auch viele YouTube-Videos drüber. Und es sieht halt bei 9 Gürtel immer scheiße aus. Es sieht bei 9 Gürtel immer sehr schlecht aus, weil die sehr steif sind noch.
Ja.
Und es gibt dann auch wirklich solche Geschichten, solche Diskussionen, Gürtel waschen oder nicht waschen.
Ne? Wie stehst du denn zu dieser Diskussion?
Ja, auf jeden Fall waschen.
Für das erste Mal oder generell immer nach dem Training?
Also nicht immer nach dem Training, aber der sollte schon mal so einmal im Monat in die Waschmaschine wandern.
Wirklich? Okay. Habe ich zum
Beispiel
nie gemacht.
Also wenn ich den jeden Tag trage,
ja,
dann ist das Ding genauso voll gesifft, ne, wie alles andere. Also wie gesagt, ich bin ein echter Freund von Hygiene. Die einen sagen, oh, Blasphemie, die anderen freuen sich drauf.
Das war's nämlich.
Die einen sagen, oh, die sehen das aber total, wenn das Ding total zerschlissen ist, total geil. Mhm. Dann weiß er natürlich auch nicht, weil ich den so oft im Training getragen habe.
Oder weil er
so oft in der Wäsche war.
Ja.
Oh, dann ist wieder so, weißt du, so, ey, das ist so wie so ein Glaubenskrieg oder so. Ne? Pff, ey, ganz ehrlich, give a fuck, ey, du hast einen schwarzen Gürtel und kauft dir von mir aus jeden Monat einen neuen oder was, mir egal.
Also ein Freund von mir, der hat den dritten oder vierten Dan im Karate und der hat den Schwarzgurt, seit er den ersten überreicht bekommen hat, und der ist quasi fast weiß. Also da siehst du wirklich nur noch ganz leicht irgendwelche schwarzen Nähte oder so oder an den Rändern, aber ansonsten ist der sowas von
durchgeschissen. Ja, das hat ja nun mal einen Sinn. Er zeigt deine Graduierung an und dann soll man das auch sehen, wie du graduiert bist. Wenn du jetzt in so einem Pulk auf so einem Seminar mit 50 oder 100 anderen Leuten rumhängst, ne, da ist das schon cool, wenn dir jemand erkennt, ach guck, das ist ein Schwarzgurt.
Mhm. Ja. Es gibt aber einen Mythos, den wollte ich jetzt ganz kurz nämlich ansprechen, und zwar dieses Kreuz, was man hinten über den Rücken hat. Da gibt es wieder einen Mythos, der wird aber auch belegt. Und zwar soll das im Altjapanischen bedeuten, man soll seine Augen auf die Leute haben, wenn man nicht mit den Leuten unterwegs ist. Also man soll immer so ein bisschen im Rücken haben, es gibt Leute,
aber
die überall...
Aber Augen im Hinterkopf.
Ganz genau, ja. Jetzt gibt es aber wirklich sehr viele, die aus dem traditionellen Karate kommen, die sagen, ja, dieses Kreuz über die Lende ist einfach nur als Unterstützung. Muskulär, wenn du viele Techniken machst.
Nein.
Das sind die beiden Mythen, die es gibt über dieses Kreuz.
Also diesen zweiten Mythos, wie eng müsste man den Gürtel binden? Mhm. Ne, wenn man jetzt so zugrunde legt, so einen Gewichthebergürtel oder die vom Krafttraining benutzen, die Dinger werden ja richtig auf Presse. Ich muss ja komprimieren richtig. Ne? Vorne die Bauchmuskulatur.
Ja.
Ne? Nein, das ist zu dünn auch dafür. Es ist zu dünn dafür. Denn so ein Gewichthebergürtel ist ja 4 oder 5 Mal so breit.
Wir sprechen über die Graduierung übrigens jetzt in der Folge, die nur Erwachsene betreffen. Die Kinder haben natürlich noch ganz andere Graduierungen, noch viel mehr Gürtel dabei. Deswegen für die Leute, ich habe mir jetzt die Graduierung rausgesucht, die eigentlich so ein bisschen international gelten. Wenn jetzt jemand sagt, ja, bei uns wären die Gürtel oder haben wir ganz andere Farben, kann gut sein. Ich habe jetzt hier mir so einen Richtwert rausgesucht. Dabei geht es jetzt nicht um Kinder, sondern mehr um Erwachsene. Was sagst du denn zu Kindern, die einen Schwarzgurt tragen?
Ein Kinderschwarzgurt, ja.
Ja.
Also meiner Meinung nach, wie gesagt, du kennst meine Meinung über Gürtel. Mhm. Ja, also ich habe das jetzt natürlich hier, wenn man mit Leuten hier spricht in dem Podcast, aber wenn wir jetzt hier mit Sascha und Nikita gesprochen haben, hier vom Strike Gym zum Beispiel oder so, mit Thorsten oder wie auch immer, das macht natürlich Sinn. A, ist halt erstmal eine monetäre Geschichte, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Gürtelprüfung, mhm, bringen halt Geld rein. Und bei Kindern noch mal mehr, ne? Weil allerdings macht so ein Gürtel auch was mit dir. Das macht dich stolz, mhm, dieses erreicht zu haben, mhm, wenn es halt eine vernünftige Prüfung ist und der Ding nicht einfach dahingeschmissen kriegst. Mhm. Was ich auch schon gehört habe, mit dem Kraft-Mager-Gym ist er vorbeigegangen, der Trainer hat den Ring geschmissen, den Gürtel, hier hast du einen Schwarzgurt. Du weißt ja gar nicht zu schätzen. Also ganz ehrlich, das ist ja total albern. Also man soll schon dann die Props dann auch mitnehmen. Aber außer den Gründen jetzt, um Geld zu verdienen, und hält halt natürlich Leute bei der Stange. Ne? Also wenn ich jetzt hier Graduierung mache und ich sehe, ich komme voran, das ist ja jetzt auch nicht, weil es das ja weltweit gibt, ist das nicht so ein typisch deutsches Phänomen, sondern einfach, ja, ich arbeite auf den nächsten Gürtel hin, ich bin ehrgeizig, ich will den nächsten haben, ich will irgendwann mal ein Schwarzgurt sein.
Mhm. Ne?
Oder man fährt halt wie ich und sagt so, ach komm, wenn da irgendwann ein Schwarzgurt dabei ist.
Aber du weißt, wie du dich gefühlt hast.
Ich habe mich toll gefühlt, ganz ehrlich. Ich habe damit wirklich nicht gerechnet und fand's super.
Weswegen ich jetzt die Kinder kurz anspreche, ist, weil, sagen wir mal, du brauchst bis zum Schwarzgurt 7 Jahre als Erwachsener. Und jeder weiß, dass Kinder halt schneller lernen.
Im Schnitt.
Und wir bleiben wir jetzt mal beim Karate oder so. Und du weißt ganz genau, die Techniken beherrschst du als Kind und hast ebenfalls 7 Jahre dafür gebraucht, dann stellt sich die Frage, warum hat das Kind dann halt kein Schwarzgurt verdient?
Nö, ich find's okay. Man differenziert dann halt, das ist ein Kinderschwarzgurt.
Ne? Ja, gut, aber es ist halt ein Schwarzgurt. Er hat halt die gleichen oder sie hat halt die gleichen Techniken wie die Erwachsenen.
Die Frage ist jetzt, wann bin ich aus dem Kinderalter raus? Was sagst du? Mit 18?
Ja.
So, wenn ich so lange dabei bleibe,
wenn
ich ein Kind habe. Ja, aber im Kampfsport tatsächlich, wie differenzierst du das? Wie transportiert das rüber ins Erwachsenenalter?
Also im Kampfsportalter würde ich sogar sagen, du bist aus dem Kinderalter raus, wenn du 16 geworden bist.
Sag mal,
weil ich habe sehr viele 16-Jährige in der letzten Zeit so trainiert und die sind schon zum Teil ziemlich stark.
Okay, nehmen wir einfach nur um Alter zu nennen, 16.
Ja.
So, der ist jetzt 16, hat einen Schwarzgurt. So, und sagst jetzt, du trainierst jetzt in einer Erwachsenengruppe, um das mal zu differenzieren. Was fängt er mit Weiß wieder an?
Nö, dann bleibt er mit dem Schwarzen dabei. Und dann arbeitet er auf den ersten, auf den zweiten Dan hin.
Ja, dann hat er aber kein Kinderschwarzgurt.
Ja, aber er hat ja quasi, warum soll er eine neue Prüfung machen?
Ja,
Du musst das so sehen, das Kind kommt aus der Schule und gibt seine Energie und sein Fleiß und seine Zeit steckt er ins Training wie ein Erwachsener, der von der Arbeit kommt. Und nur weil er jünger ist, heißt es hinterher, wenn er 18 ist, der zählt nicht mehr. Kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, du hast gesagt Kinderschwarzgurt.
Ja, aber ist ein Schwarzgurt.
Ja, dann ist es ein Schwarzgurt, dann ist kein Kinderschwarzgurt.
Dann ist es ein Schwarzgurt. Ja, aber ein Schwarzgurt, was ein Kind trägt. Also, was ist für dich ein Kinderschwarzgurt?
Ja, aber ein Kinderschwarzgurt ist so, weil das ist auch eine andere Geschichte. Weil wir hatten das mal, so ein Schwarzgurt beinhaltet ja nicht nur Techniken, sondern das heißt, da hat er auch Verantwortungsbewusstsein, ich muss ein Lehrer sein. Das hat mit mentaler Reife zu tun.
Muss ein Schwarzgurt unbedingt ein Lehrer sein?
Die Leute gucken zu dir auf.
Ja, aber weil
da
du,
kommt ein Weißgurt
aber an, weil du die Prüfung hinter
du
dir
gehst doch, wenn du jetzt in der Halle bist, fragst du doch nicht den Weißgurt, wie geht das, sondern ich frage den Schwarzgurt, wie geht das.
Ja, aber wenn jetzt ein 18-jähriger Schwarzgurt kommt und du bist ein Gelbgurt, 30-jähriger,
ja,
dann unterschreibe ich dir blind, dass derjenige, der 18-jährige Schwarzgurt, mehr natürlich drauf hat als du und kann dir locker alles erklären. Meinst du nicht?
Es kommt, ist individuell. Es kommt auf den entsprechenden Jungen an oder Mädchen. Keine Ahnung. Divers. Keine Ahnung. Hm. Also, ich würde jetzt hier, weiß ich nicht, ich bin ja jetzt ein alter Knochen. Ich frage jetzt keinen 16-Jährigen, wie geht das?
Wenn du irgendwo neu bist,
ja,
sagen wir mal Surfen,
ja,
und im Surfen wird es eine Graduierung geben und da kommt jetzt ein 17-Jähriger auf eine Welle angeritten,
ja,
und du weißt ganz genau, der ist, weiß ich nicht, seit 15 Jahren.
Ja.
Nein, kann ja nicht sein. Okay, aber der ist halt länger dabei als du.
Du, nehmen wir mal einfach die Locals, wo du surfen gehst, ja, egal wo. Die Locals, ja, ja, sind 14, 15, surfen eklatant besser als,
ja, du. Ja. Ja, aber du würdest dir davon auch Tipps holen, oder nicht?
Die brauche ich nicht fragen. Das ist eine ganz, weil das eine ganz andere Art ist, zu surfen, eine ganz andere Art zu performen. Das ist ganz anders. Der macht das einfach. Der denkt da gar nicht drüber nach.
Der, ja, aber der gibt ja da bestimmt so Tipps.
Ja, aber ich frage doch, lieber einen erfahrenen Surflehrer.
Der, ja, aber der ist ja erfahren in dem Moment.
Lass mich doch ausreden.
Ja.
Ich frage einen erfahrenen Surflehrer, der weiß, wie ein Typ in meinem Alter da agiert. Ein 14- oder 15- oder 16-Jähriger weiß doch gar nicht, ey, kann der überhaupt noch ein Pop-Up machen? Oder kann der so einen Turn machen? Hat der körperlich, ist er körperlich dazu in der Lage?
Dann kann er dir ja sagen, schaffst du einen Pop-Up, dann mach den so.
Nee, ich sehe das anders.
Okay.
Ich sehe das anders.
Wie seht ihr denn?
Ich sehe das einfach so, dass wenn ich jetzt hier Dave hier vom Surf-Institut, ne, liebe Grüße nach Fuerte, der ist, wird 45, ne? Der Junge hat eine ewig lange Erfahrung im Surfen, der surft auch schon seit er Kind ist. Der weiß aber, weil er mit Kunden auch zu tun hat oder mit Surfern, die zu seinem Laden kommen, die über alle Altersklassen und alle Geschlechter gehen, der hat eine absolut höhere Bandbreite an Erfahrungen, und die er weitergeben kann. Auch Tipps, die so ein Junge gar nicht weiß, weil er sich damit gar nicht beschäftigen muss.
Ja, gut, das ist jetzt wieder eine andere Diskussion, weil er lehrt ja das Surfen. Und ein Schwarzgurt, der alle Prüfungen durchgemacht hat, weiß ja, was Techniken zu erfordern ist.
Dann nehmen wir den Jan, mit dem ich surfen war. Ja. Ne? Der surft auch schon seit 30 Jahren. Ne? Ja, seit 25 Jahren. So, der kann mir Dinge sagen, ne, ja, pass auf, dann versuch doch mal das so und so zu machen, das geht einfacher. Das ist nicht unbedingt, muss nicht unbedingt Lehrer sein. Der ist kein Lehrer, der ist ganz normal auch, ist ein Freund, ne, und der surft. Und der gibt dir dann andere Tipps auch.
Also ist es von dir jetzt vom Alter abhängig?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Natürlich kann dir ein 16-Jähriger sagen, wie eine Technik funktioniert. Ja. Ist ja gar keine Frage. Ne? Aber wenn ich persönlich in einem Raum bin und da steht dann, weiß ich nicht, ein Braungurt, der ist 40, und daneben steht ein Schwarzgurt, der ist 16, vielleicht den Braungurt. Das ist eine Frage auch von Autorität und wie gesagt von Lebenserfahrung und dergleichen.
Also ja, aber dann stellst du das Ranking so ein bisschen in Frage, ne?
Das muss man sowieso, man muss sich sowieso auch immer selbst hinterfragen, war gar keine Frage. Ne?
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, stellst, aber das, wie gesagt, der Junge ist 16 und dann ist es auch einfacher, sich da in irgendeiner Form durchzukämpfen. Der ist ja kein schlechterer Kämpfer oder kein schlechterer Kampfsportler, um Gottes Willen. Der mag ja auch die Skills haben von einem Schwarzgurt. Aber nicht, wie gesagt, wir
unterscheiden. Aber du unterscheidest den Kinderschwarzgurt zu normalen Schwarzgurt.
Nicht nur ich, sondern es gibt ja auch Kinderschwarzgurte. Und dann frage ich mich natürlich, weil ich da gar keine Erfahrung drin habe, frage ich mich natürlich, wie übertrage ich das? Wie gesagt, der kommt dann als 16-Jähriger oder als 18-Jähriger in der Erwachsenenklasse rein. So, wo stelle ich den jetzt hin? Wo ist der?
Also, wie gesagt, hätte ich einen Karateverein, die Techniken werden ja nicht abgeändert, nur weil es Kinder sind. Hätte ich einen Karateverein und es wäre dann so, dass dann ein 18-Jähriger ins Erwachsenentraining wechselt, mit einem Schwarzgurt stelle ich ihn zur Schwarzgurtriege.
Ja, das würdest du so machen.
Du würdest es anders machen jetzt.
Ich würde es anders machen.
Wie würdest du das machen?
Also, ich habe mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Aber direkt wieder Weißgurt geben.
Nein, das ist, wo lasse ich den einsteigen? Das ist ja eine ernsthafte Frage. Das
ist eine interessante Diskussion,
ist
wirklich.
Das ist eine ernsthafte Frage von mir, weil lasse ich den jetzt gegen, weißt du, dieses Mädel in dem Video, was du mir geschickt hast, im Status auch hattest, die den Schwarzgurt hatte und der gegen diesen Typen, der gar nichts konnte, gemacht hat und einfach nur verloren war, lost. So. Stell ich da jetzt, stell ich da jetzt Sammy Schild hin, ne? 2,10 Meter, 130 Kilo. Schwarzgurt, der kriegt einen, bumm, und weg ist er.
Ja.
Dann ist das so eine Frage eben mit dem Kämpfen. Rein technisch, wie gesagt, von mir aus kann das Schwarzgurt bleiben, hast du recht. Bin ich d'accord mit, ne? Aber das ist ein Kampfsport. Der
hat einen Beigeschmack.
Beinhaltet mehr als nur Techniken, das ist halt so.
Ja, aber er kriegt den Schwarzgurt ja auch, du als Erwachsener kriegst den Schwarzgurt, weil du die Technik beherrschst und nicht, weil du...
Du musst ja auch kämpfen, oder nicht?
Ja, klar.
Im Karate.
Ja gut, aber wenn du dann alle 17, 16-Jährigen, ja, was heißt kämpfen? Wir reden jetzt von Shotokan. Shotokan ist ja jetzt kein richtiges Kämpfen wie
Kyokushinkai. Doch.
Also ich habe Kumite gemacht beim Shotokan und das ist jetzt halt Point Fighting, ne? Du schießt nach vorne mit dem Oizuki, bupp, und
ja,
dann...
Genau,
ja,
genau.
Aber das ist jetzt kein, ersetzt jetzt kein Sparring.
Ich weiß ja nicht, wie hart die sind.
Okay, pass auf, lass uns mal anfangen. Zu dem Punkt kommen wir. Ich habe, wie gesagt, treue Hörer werden es wissen, ich habe in Karate damals bis zum 6. Kyo geschafft. Der 6. Kyo ist quasi der Grüngurt. Und dann kickte die Pubertät sehr hart rein. Und ja, ich habe mich mehr auf Titis konzentriert und all was dazugehört. Deswegen habe ich dann da leider mit Karate aufgehört. Aber
Grüngurt.
Die erste Kata, die man...
Post hier rum und hat den Grüngurt.
Die erste, ja, und guck hier. Hier ist mein BJJ-Gurt.
Ja.
Seit, since 2018. Two stripes, white belt. Guardpuller. Die erste Kata, die man im Karate lernt, für den Gelbgurt, oder für den Gelbgurt, ist die Haian Shodan. Shodan bedeutet auf Japanisch Anfang. Die Abkürzung für Shodan ist Dan. Das heißt, der erste Dan ist der Schwarzgurt. Bedeutet, das ist erst der Anfang. Der Weg bis dahin sind die ganzen Gürtel.
Ich kann mich sogar noch an meine erste Yong im Taekwondo erinnern.
Das kannst du die auch noch?
Die Chongji Yong.
Also die ersten drei Katas könnte ich noch.
Junge, das ist bei mir schon ein paar Tage länger her. Die Chongji Yong, die beinhaltet genau 24 Bewegungen für die 24 Stunden des Tages.
Also ey, ich habe mega interessante Fakten, wie das im Judo abläuft und. Deswegen bleibt mal jetzt dran.
Stay tuned.
Also Karate hatte zu den Anfängen, ich habe mir so ein paar Stichpunkte hier aufgeschrieben, deswegen gucke ich ab und zu hier auf den Monitor. Karate hat zu den Anfängen eigentlich nie ein Gürtelsystem gehabt. Die haben, das so, kam nämlich erst später.
Bam. Mhm. Das gab es im Kickboxen auch nie. Mhm. Das gibt es jetzt mittlerweile im Kickboxen auch. Ich glaube, teilweise machen das Leute im Thai-Boxen. Leute, wenn die Thai-Boxen euch Gürtel geben, haut ab. Das ist nicht. Du kriegst im Thai-Boxen, kriegst du, also...
Aber im Muay Thai haben sie die Ringe.
Das ist diese Mongkong.
Ja, aber diese gelten als Graduierung, ne?
Die gelten als Graduierung. Das wurde aber so meines Wissens auch von den Europäern eingeführt. Eben aus diesem Grunde, weil die Leute ja auch sehen müssen, Leute, die jetzt nicht kämpfen. Du, als Kickboxer und als Thai-Boxer. MMA-Sportler, da zählt eins, und zwar deine Kampfstatistik.
Ja.
Fertig.
Mehr brauchst du nicht.
Nee, du gehst kämpfen, weil das eine Kampfsportart ist.
Ja.
So, und daraufhin hast du eine Kampfstatistik und das ist dann quasi deine Vita in der ganzen Geschichte. So, und dann haben sie dann irgendwann angefangen, okay, da kämpfen ja nicht alle, dann verteilen wir halt Gürtel. Ne? Die Leute,
hier, ne?
Ja, auch, aber auch damit die Leute beibleiben. Man muss halt immer, man darf ja nicht nur das Schlechteste immer da raussuchen, sondern das eine gebiert das andere. Ne? Sondern die Leute bleiben dabei. Ich habe jetzt einen Schwarzgurt im Kickboxen. Vivakot damit damals auch angefangen. Also als ich damals angefangen habe, gab es das, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es gab es noch nicht oder das hat mich einfach nicht interessiert.
Wurde halt europäisiert.
Ja, und das beim Thai-Boxen auch. Dann kriegst du halt deine Kahn gerade. Ne? Mhm. Dann machst du das so. Wie gesagt, für Kinder ist das hochmotivierend, sowas zu erreichen.
Ja, aber du hast gerade gesagt, wenn du irgendwo bist, wo in Kickboxen Gürtel verleihen werden, hau ab.
Nein, beim Thai-Boxen.
Beim Thai-Boxen, Entschuldigung, beim Thai-Boxen.
Beim Thai-Boxen gibt es Kahn gerade halt. Ja. Dann gibt es im Mongkong.
Aber warum meinst du hau ab?
Ja, weil Gürtel ist so ein japanisches Ding halt. Ey. Du weißt so, das für mich...
Ist nicht traditionell. So wie es
ist nicht traditionell im Thai-Boxen. Ich finde es halt doof, wenn du dann irgendwie so dagegen machst. Nee, aber wie gesagt, diese Kahn gerade, das kann ich abnicken, das ist okay. Dann bist du irgendwann Crew-Trainer, ne? Oder Meister, ne? Von mir aus, ist alles cool. Mhm. Das ist auch in Ordnung, finde ich. Aber jetzt irgendwie dann, wenn jetzt irgendwelche Vereine da Gürtel verleihen oder einer hat drei Studios und verleiht dann sein eigenes Gürtelsystem, das ist ja das Problem, warum der Sport nicht so auf einem Level hochkommt oder so. Weil jeder einfach seine eigene Suppe kocht. Das ist halt doof.
Also Karate hatte zu Anfang kein Gürtelsystem. Die hatten auch, das kam erst später, weil Karate kam ursprünglich nicht aus dem modernen Japan, sondern aus Okinawa.
Genau.
Und als die sich dann verbreitet haben, hat Karate vom Judo das Gürtelsystem übernommen. Man sieht Fotos, ich habe mal im Internet geguckt, es gibt irgendwo ein Museum, ich glaube sogar auf Okinawa, da ist der erste Karateanzug ausgestellt und der ist halt ziemlich wie so ein Hakama, also so nicht der klassische Gi, wie man ihn heute kennt, auch in beige gehalten. Es gab auch nur einfach nur eine Baumwollschnüre, um die vorne festzubinden. Genau. Und erst später hat man dann das reingebracht.
Also du machst das, du
Japan modernisierte.
Du machst das einfach, um so ein so eine so eine Regel da rein.
Was ja nicht verkehrt ist.
Ne, irgendeiner sagt dann, ja, okay, ich gebe mir die Mühe und mache das alles. Und irgendwann denkt er, boah, das kostet mich ja so viel Zeit, da muss ich nicht Kohle dafür nehmen. Da muss man ja sehen, der Beginn war sicherlich von Anfang an zu denken, Alter, ich mache jetzt hier Asche, wie es so geht, nicht mehr. Das glaube ich nicht.
Und ich finde das gar nicht mal so verwerflich, wenn man sagt, wir modernisieren irgendwelche bestimmten Kampfsport- oder Kampfkunstrichtlinien und sagt, wir versuchen da mal eine Organisation reinzubekommen, wie einheitliche Gis und Gürtel. Und dann gibt es natürlich so Puristen, die sagen, na, ich will schon das so trainieren wie früher, eine Baumwollunterhose und ein Hakama drüber und fertig aus. Ich finde da jetzt nichts verwerflich, wenn man jetzt anfängt, weiß ich nicht, die Gürtel einheitlich auszustatten, bestimmte Größen. Ich finde das viel. Find's gut.
Wenn du eine Orga hast und diese Orga wächst, muss ich ja eine gewisse,
musst du eine gewisse Struktur reinbringen,
einen gewissen Standard. Mhm. Also mache ich das dann. Ja. Und das ist ja dann in vielen. Und die haben mich ja, also fast alle Systeme dieser Welt haben sich das von den Japanern damals abgeguckt. Weil das halt ein gutes System
ist. Ist auch so. Wir kommen da gleich zu, wie sehr Japan da Einfluss genommen hat.
Die hätten ja auch sagen können, der höchste Gürtel ist ein weißer. Ne? Mhm. Warum? Ne? Die haben das alle sich angepasst, weil ein schwarzer Gürtel war dann halt so. Ja, das ist dann halt so ein Standard gewesen.
Im Karate gibt es natürlich auch die Farblehren. Da gibt es auch sehr viele Meinungen, die sich so ein bisschen unterscheiden und sagen, das hat damit nichts zu tun. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, weiß, Schnee liegt in der Landschaft. Der Anfang. Gelb, der Schnee schmilzt.
Hat einer Schnee gepisst.
Die gefrorene Erde leuchtet gelb. Hat einer im Schnee gepisst. Orange, die Sonne erwärmt die Erde und macht sie fruchtbar. Dann kommt natürlich grün, der Samen keimt, das Pflänzchen kommt. Ich finde aber von der Philosophie
ist sehr philosophisch. Der Japaner an sich ist sehr philosophisch.
Blau, die Pflanze wächst zum Himmel und braucht natürlich Wasser, damit sie weiter gedeiht. Braun, der Baum hat eine starke Rinde, er ist ausgewachsen. Und schwarz, Karate, der Weg der leeren Hand, erste Dan. Weißgurt bis Orange ist ganz klar für mich Beginner-Level. Grün ist für mich schon so, du hast eine Ahnung, was du tust. Ey, wir reden jetzt vom Karate. Ja, wir reden jetzt vom Karate. Du weißt schon, was du für Techniken kannst. Du weißt schon so ungefähr, wo es hingeht. Lila ist schon gefestigt. Braun ist dann schon die Vorbereitung auf Schwarz. Und Schwarz ist dann halt der Endgegner. Und ich finde auch, ich habe mal letztens mal wieder so Kung-Fu-Katas gesehen oder Formen, wie andere auch nennen. Viele wissen gar nicht, sagen, ja, das ist eine schöne Choreografie, aber eigentlich steckt ja hinter jeder Kata quasi der echte Kampf. Das heißt, ich weiß nicht, ob du diese Videos kennst, gerade vom Kung-Fu oder auch vom Taekwondo oder Karate. Da macht einer die 2, 3 Bewegungen in der Kata und dann machen sie es mit einem Partner, wo du siehst, die Hand heißt einfach nur, dass ich seinen Anzug, sein Gi greife, um dann mit dem Knie nachzukommen. Er hat natürlich nicht jetzt einfach nur, ich laufe die Form ab, sondern du denkst, machst die Übung, machst die Techniken, damit die später im Kampf leichter.
Du übst ja diese Kata, das ist ja nichts anderes als Schattenboxen.
Ja,
wenn
genau,
du so willst.
Ganz genau.
Also nee, das ist so dieses Karate geht hier auftragen, polieren.
Ja.
Daraufhin entwickelst du dir deine Reflexe und dein Muskelgedächtnis für solche Geschichten. Ne, also wenn ich jetzt, wir haben ja im Taekwondo, ist ja diese Graduierungsgeschichte ja auch ein bisschen anders. Ne? Also du kriegst ja in vielen Kampfsportarten, haben die jetzt halt die Streifen, die du dann drauf kriegst, ist im Taekwondo ein bisschen anders.
Mhm. Da gibt es die Schärpen und so.
Da gibt es dann Schärpen, das ist so ein Aufnäher halt.
Wir kommen jetzt zu der ersten Auswertung. Und zwar hat Karate 4 Gürtel in der Anzahl bis zum Schwarzgurt. Ja. Die Zeit bis zum Schwarzgurt im Karate liegt zwischen 7 und 8 Jahre.
Also im Schnitt.
Dann bist du durch.
Im Schnitt.
Dann bist du durch.
Als sei denn, du machst ja diesen Kurs bei diesem einen Typen.
Dann hast du natürlich den in einem Jahr.
In einem Jahr.
Die Graduierung, also so wie du gerade gesagt hast mit den Streifen und so, gibt es im Karate 14. Also es gibt dann Weiß-Gelb-Gurt und ich glaube nochmal Orange-Grün und dann bist du aber auch schon, ich glaube Braun gibt es 3, dann bist du schon auf deinen 14. Die Schwierigkeit, die habe ich jetzt für mich als Mittel bewertet, weil Karate ist für mich jetzt nicht so, wie wir gerade gesagt haben, dass du wirklich Spaß, so wie beim BJJ oder beim Judo, sondern du machst dieses Kumite, dieses Point-Fighting.
Ja, Moment, das kommt ja auf die
Karate. Und da ist sehr viel Technik.
Es kommt auf die Karate-Art an. Ne?
Wir reden jetzt von Shotokan.
Ja, so geht es nur Shotokan, das ist aber ein anderes. Also ich habe mal mit dem Shotokan-Mann gespart. Das ist schon ambitioniert, was die machen.
Natürlich.
Ne? Also die sind super fix, ne? Darf man nicht vergessen. Also du kannst den jetzt nur mit Brutalität zerstören, mhm, oder beziehungsweise mit diesem Stoischen nach vorne gehen und irgendwann ist ja mal Feierabend, irgendwann kommt eine Wand oder ein Ring oder ein Cage oder irgendwas. Mhm. Da sind ja so Sachen, wo Leute sagen, ja, aber ey, kriegst du mich dann auf den Boden? Ja. Wenn du nicht in der Wüste Sahara bist, ja.
Ja. Wie siehst du das Image von Karate an heutzutage? Wenn einer sagt, ich bin Karate-Schwarzgurt. Pass auf, wir wollen keinen auf die Füße treten, aber es ist ja Realität. Wenn jetzt jemand vor mir stehen zwei Leute, der eine sagt, vor mir stehen drei Leute, der eine sagt, ich bin Schwarzgurt im Karate, der andere sagt, ich bin Schwarzgurt im BJJ und der dritte sagt, ich bin Weltmeister im MMA, ist auch schon häufig vorgekommen.
Heb ruhig die Faust, ich bin MMA-Fighter.
Oh, hab ich jetzt einen Schiss vor dir. Oh,
raus jetzt.
Oh, hab ich einen Schiss.
Raus jetzt, sonst hol ich dich
einen Schiss vor dir.
Wer ist für dich die größere Wurst? Also ich finde, ich will keinen Karateka auf die Füße treten. Wie gesagt, ich habe sehr viel Liebe für Karate. Aber ich finde, der Schwarzgurt im Karate ist nicht so...
Nee, sehe ich anders.
Siehst du anders?
Ja, wie gesagt, wir kommen wieder auf diese... Ne, wir haben immer noch kein Phrasenschwein, aber es ist einfach so, gibt keine schlechte Kampfsportler, gibt schlechte Kämpfer.
Ja.
Ne, ich möchte nicht wissen, wie viele von den Jungs, die bei uns gerade frisch angefangen haben, draußen rumrennen und erzählen, ich mache MMA... bin bei den Mad Monkeys, bla bla bla. Und das sind ja totale Lappen, auch beim Training. Ne? Und
aber wir reden jetzt vom Schwarzgurt, ne?
Ja, ja, ist schon klar. Aber weißt du, das ist so, also wenn sich einer einen Schwarzgurt verdient hat, da durchgegangen ist, durch wirklich alle Stufen, dann ist der lange dabei, dann kann der was.
Ja, aber wenn wir jetzt sagen, wir bleiben beim Karate und haben 7 Jahre bis zum Schwarzgurt, im Gegensatz zum BJJ, da kommen wir gleich noch zu, wie viel Jahre du dafür bräuchtest. Ich weiß nicht.
Also der ist dabei geblieben, hat regelmäßig trainiert oder so und haut dir so einen Zucki rein, ne, dann kippst du halt. Sag mal, der hat das auch ernsthaft trainiert. Da sind zu viele, also ich hätte Angst vor dem MMA-Typen, der in UFC-Champion ist oder GMC-Champion oder NFC-Champion oder...
Gleich knallt's wohl, ey!
Octagon-Champion.
Ich habe letztens mit dem Olli geschrieben und er sagte, er hat jemanden kennengelernt, der ist Filmregisseur und... er ist europäischer Capoeira-Champion.
Welcher Olli?
Unser Olli.
Ah, okay.
Und dann habe ich gesagt, wie europäischer Capoeira-Champion? Dann habe ich mal gegoogelt. Ich weiß nicht, das steht wirklich bei dem auf Instagram 2019 European Capoeira-Champion. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ja, aber das sind so Sachen, wenn einer vor mir steht und sagt, ich bin Capoeira-Champion, sage ich, ja, okay, Bloodsport lässt grüßen.
Gibt's da nicht? Du hast ja gesagt, es gibt Wettkämpfe.
Ja, nee. Ja, aber nicht solche Sachen. Europäischer Champion. Und dann hat er kein einziges Foto, kein einziges Video. Sehr suspekt.
Okay.
Okay, wir kommen zum BJJ. Da habe ich zwei schöne Zitate von einem Schwarzgurt gehört, der gesagt hat, weil er gefragt worden ist, warum so viele Blaugurte aufhören. Und er sagt, Blaugurte hören auf, weil das Leben beginnt. Schulstress, Arbeitsstress, was weiß ich.
Hat er recht.
Und Purple Belts hören auf, weil deren Herz auf der Matte manchmal gebrochen wird. Und wer die beiden übersteht, sagt er, der schafft es auch bis zum Braungurt und ab da geht das Leben erstmal richtig los.
Kann ich so unterschreiben.
BJJ hat 5 Gürtel, weiß, blau, lila, braun und dann schwarz. 21 Graduierungen bis zum Schwarzgurt. Ja. Rechnet nicht nach, ich habe es ausgerechnet. Die 4 Streifen. Wir kommen auf 21. Ist schon eine andere Hausnummer.
Ja, ist anders vor allen Dingen, weil, wie gesagt, in dem Sinne wird das ja auch kämpferisch verliehen, wie im Luta Livre. Mhm. Also BJJ, Luta Livre, kannst du mal, wenn du BJJ laberst hier, dann mach gefälligst / Luta Livre.
Okay, Entschuldigung.
Ja, dann ist das ist so, ja. Aber es gibt einen Orangegurt und Gelbgurt, kannst du auch noch. Kommt, wie gesagt, das ist dann wieder schultechnisch zu sehen.
Ne? Wollte ich gerade sagen. Ist ja von
aber Schule ab Blaugurt, sind wir ehrlich, ab Blaugurt fängt das Leben erstmal an. Ne?
Auch hier war, Surprise, Judo ein Vorbild, was die Gürtelreihenfolge angeht.
Ja, normal.
Beim BJJ, ich glaube, beim Luta Livre wird es ähnlich sein, geht es bis zum 10. Dan. Ich weiß nicht, welche Farbe der dann hat. Weiß-Rot oder Rot oder Schwarz-Rot.
Glaube ich nur, glaube Hicks und Racy hat, glaube ich, den 11. sogar, oder?
Ach, gibt's auch.
Ich bin mir nicht sicher, okay. Ich nagel mich da nicht drauf. Kann auch sein, dass er nur der 9. ist. Das ist ja soweit, also das ist ja jetzt quasi für sein lebenslanges, von Kind an Engagement und wie gesagt, Kämpfen. Der hat dann Videos gemacht, der Hickson Gracie ist halt, wenn du so willst, hier der Gottfaser auf BJJ. Mhm. Da muss man halt so sehen, ne? Sein Vater Helio, oder die ganze Geschichte da gegründet oder so. Und ne? Dann bist du halt ne, quasi der Sohn von Einstein, da muss man schlauen.
So, und jetzt kommt mein Unterschied, warum ich meine, dass die Schwierigkeit vom BJJ zum Karate bedeutend höher ist, ist erstmal, in der Regel braucht ihr 10 bis 11 Jahre bis zum Schwarzgurt, wenn ihr wirklich Gas gibt. Ich glaube, BJ Penn hat es, glaube ich, damals in 5 Jahren sogar geschafft. Zum Schwarzgurt.
Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja,
aber in der Regel könnt ihr so mit 10 Jahren rechnen. Bei dir hat es
17 gedauert.
Aber auch nur, weil das ein Surfer-Dude ist, der da sowieso alles gechillt angeht.
Ich habe das alles ein bisschen schleifen lassen, weil es mir halt nicht wichtig war.
Ja.
Ne? Also ich fand's toll, dass ich die Gürtel bekommen habe, aber wichtig war es mir nicht. Also der Schwarzgurt war mir dann, wo ich den bekommen habe, war ich dann doch schon, ja doch dann.
Stolz.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
natürlich, weil du...
Und vor allen Dingen, wenn dir, wie gesagt, Anaconda den Gürtel gibt, ne, ist das schon was anderes. Ne?
Anaconda hat übrigens einen Podcast, habe ich
gehört. Er hat einen Podcast gemacht,
Mit einer Frau. Ist das seine Freundin?
Ist seine Freundin, Carina.
Ja. Habe ich nämlich letztens irgendwo so einen Short gesehen.
Ja, die machen auch einen Podcast über
Luther Matten. Wie hieß der? Matten Talk oder was? Keine Ahnung.
Machen wir auf jeden Fall über Luther Livre einen Podcast.
Ja, schön.
Ja.
Muss ich mal reinhören. Ich habe leider noch nicht reingehört. Schöne Grüße an Andi.
Ich leider auch noch nicht.
Wieso das?
Viel zu tun. Ja. Ich bin immer busy.
Ja, ja, kein Ding. Also, die Schwierigkeit, um nochmal zurückzukommen, vom BJJ auf Karate, ist für mich höher, an den Schwarzgurt zu kommen, weil Karate läufst du die Techniken, du hast die Techniken. Beim BJJ ist es natürlich, du musst die ganzen Techniken variieren im Kampf. Deswegen finde ich dieses Sparring oder das Rollen auf der Matte, oder wir bleiben beim Luther Livre, Rollen auf der Matte bedeutend fordernder und anstrengender als im Karate, wenn ich da Pointfighting mache. Aber dieses Pointfighting brauche ich nicht für eine Gürtelprüfung, sondern da geht es mehr um die Technik, um die Katas. Und vor allem beim Luther Livre oder beim BJJ ist es halt, Grappling, musst du halt natürlich auch nochmal die andere Seite. Du musst von rechts, du musst von links den Armbar können. Das ist nicht so gegeben.
Ja, aber komm, du musst auch rechts, links einen Kick können oder so. Also die.
Ja, aber die Katas belaufen sich halt nur in einer Form. Ist nicht so, dass
Ich will da jetzt den Stand-Up-Sportarten gar nicht irgendwie, weißt du, wenn Leute Boxen lernen, kommen und machen erst die Boxschritte, also das Boxen mit Schritt und Ellbogen drin lassen, gerade schlagen, vom Kinn zum Kinn, Hand zu Hand drehen. Manche können nicht mal eine richtige Faust. Mhm. Also das ist dann auch schon, da denken alle so, boah, Boxen ist echt schwierig und total anders vorgestellt.
Technisch versiert.
Ja, man muss die Technik beherrschen. Ja, und dann ist es so, im BJJ oder im Grappling ist es auch so. Also du lernst die Grundtechniken, die Basics und dann fängst du an, rum zu experimentieren, zu machen und tun. Bei dem Sport ist es halt dann auch, ist auch viel Eigeninitiative. Hm. Guckst, was passt für mich? Was ist für mich überhaupt nicht gegeben? Was habe ich gar keinen Bock drauf? Ne? Und was arbeitet für mich, für meine Körpergeschichte oder nicht? Der Unterschied zu einem Stand-Up-Sport ist halt, ein Schlag ist ein Schlag, ein Tritt ist ein Tritt. Ne? Und das irgendwann kannst du das und machst das und so. Natürlich ist da ein bisschen Anatomie und ein bisschen Physik dabei. Aber wenn ich auf den Boden gehe, dann ist extrem viel Anatomie und Physik dabei. Wenn ich mich da gut auskenne und Hebelgesetze und solche Geschichten, wie gesagt, und dann mit der Anatomie mich ein bisschen auskenne, ich weiß, dass ein Scharniergelenk, das kann ich nur auf eine Art hebeln oder dann ist es eine andere Geschichte. Dann wird es kompliziert, wo dann auch viele Leute halt sagen, ja, ich kann jetzt zurückschlagen noch oder kann den greifen oder so. Auf dem Boden denken die dann immer, ja, was soll ich jetzt machen?
Ja, und das ist das, was ich sage, oder das, was ich vorhin versucht habe zu erklären, ist, dass die Schwierigkeit beim Karate zum Schwarzgurt zu kommen nicht so gegeben ist wie beim Grappling.
Das hat sich
du
so
brauchst, na doch, du brauchst halt ein bisschen mehr. Sei ehrlich.
Ja,
das ist ja, dann, wir machen da Karate ja nicht mies. Wir haben ja hier nicht Tai Chi und Aikido noch mit aufgenommen, sondern es ist halt nicht so anstrengend, in Anführungszeichen, wie beim BJJ oder beim Luther.
Ich würde nicht so sagen anstrengend, eher so fordernd einfach.
Fordernd, okay. Ne? Wie ist das Image vom Grappling? in der Öffentlichkeit. Wie nimmst du das wahr?
Ey, viele Leute kennen das überhaupt gar nicht.
Wirklich?
Ja, Karate kennt jeder. Mhm. Gefühlt jeder. Aber da die, ey, ich glaube, Karate kennt jeder. Ne? Karate-Filme mal gesehen oder so. Ne? Aber Grappling?
Aber die ältere Generation. Ne?
Ey, nee. Also ich habe die Leute, die jetzt im Haus waren beim Surfen, die waren alle so zwischen die jüngsten Schweizer Pärchen 22. Der älteste war, glaube ich, irgendwie so Anfang 40. Ein Luxemburger Grafikdesigner. Die wissen nicht, was Grappling ist. Die wissen nicht, was machst du denn MMA? Was ist denn MMA? Käfigkämpfe. Ah, Käfigkämpfe. Ja. Das ist aber brutal.
Ne? Dann bist du bestimmt ein Karate-Schwarzgurt, ne?
Nee, das war nicht so. Aber die meisten wissen nicht, was, wenn du sagst, dann ist das Submission Wrestling, aufgeben, Aufgabering, ne? Brasilianisches Aufgabering. Nee, wissen die meisten tatsächlich nicht. Super unbekannt. Wirklich, also dafür.
Krass,
hätte ich gedacht. Wir in unserer Blase natürlich.
Ja, klar.
Keine
klar.
Frage. Aber Otto Normalverbraucher, nein. Tatsächlich nein.
Also ist Karate dann so wie das Tempo? Wie Tempotaschentuch?
Genau. Ne? Ne, alle sagen, ne, so, ne, das ist zwar jetzt hier von Solo, ne,
aber. Ja, ist dann, aber gib mir mal ein Tempo.
Gib mir ein Tempo.
Ja. Ja. Gut, wir kommen vom BJJ und Luther Libre, also vom Grappling. Zum Taekwondo. Taekwondo habe ich mal nur ein Jahr gemacht.
Ich habe das ein bisschen länger gemacht, habe mit Taekwondo auch gekämpft.
Guck an. Hat mich nicht so gecatcht. Ich war immer extrem begeistert, wenn die Leute da, weiß ich nicht, sich mit dem linken Fuß hinterm Ohr kratzen konnten, weil
ich war,
da zieht ja.
Ich war halt auch sehr gerne.
Deswegen aber auch der Spagat heute noch, ne, oder?
Ja.
Hast du durch Taekwondo
erlernt? Nein. Ich war immer sehr gelenkig schon. Aber im Taekwondo hast du das halt ein bisschen noch mehr gefeiert.
Das Gürtelsystem.
Ja.
Vom Taekwondo stammt vom Karate ab.
Alles gleich, ja. Weil Karate war halt erster.
Man muss sagen, Taekwondo, für die, die es nicht wissen, kommt nicht aus dem Japan, sondern kommt aus Korea.
Aus Korea.
Hat Nordkorea eigentlich auch was? Nee, ne?
Ja, die machen das auch. Ne?
Grünkohlkämpfen oder so.
Nein,
ne? Die
machen das auch, aber die
haben alles in Grau.
Das ist
graue Gürtel.
Aber es gibt ja zwei große Organisationen im Taekwondo. Einmal ITF, einmal WTF, also World Tech.
Aber WTF gibt es nicht mehr. Die wurden umbenannt aufgrund von WTF. Wusstest du?
Nee,
echt nicht. WTF heißt, ist ja die Abkürzung für What the fuck. Und als das so ein bisschen publik wurde, hat WTF sich umbenannt. Die heißt nicht mehr WTF, die Abkürzung.
Ach so, guck mal.
Die heißt jetzt anders.
Also
WTA oder so.
Keine Ahnung. International, also ITF, ne, International Federation of Taekwondo. Das waren die mit Safeties gekämpft haben, also am Fuß- und Handschuhe, aber auch im Gi, ne? Und die anderen waren halt die mit Weste und Helm gekämpft haben, was so olympisch ist auch. Mhm. Ne?
Was hast du gekämpft?
Mit Safeties tatsächlich. Aber reiner Zufall, ich habe das nicht ausgesucht. Ne? Bin da einfach hingegangen und dann war das da. Das war halt wie Kickboxen, nur im Anzug.
Bis wievielten Gürtel hast du gemacht?
Boah, ich habe Prüfungen gemacht bis zum Grüngurt. Und damit ich dann höher kämpfen kann, wurde mir ein Braungurt verliehen.
Und bei mir haben sie extra gesagt, nee, du bleibst jetzt noch ein Jahr im Grüngurt, dann kannst du in der Grüngurt-Kategorie mehr punkten. Weil jeder weiß ja, dreifacher Vereinsmeister.
Sandbagger.
Nennt man das so?
Sandbagger.
Okay. Darauf hatte ich nämlich auch keinen Bock.
Die eigentlich höhere Skills haben,
ja.
Aber auf einem niedrigen Gürtellevel kämpft, um zu gewinnen.
Und so hatte nämlich mein Trainer das mit mir vorgehabt. Und ich hatte als Kind immer den Traum, auch mal den lila Gurt um die Hüfte zu tragen. Und er hat gesagt, mach noch mal, bleiben erst noch beim Grünen. Da habe ich gesagt, okay, dann leck mich am Arsch. Habe ich natürlich nicht so gesagt. Gürtelsystem vom Karate, also von Taekwondo stammt vom Karate ab. Und da steht Weiß für die Reinheit, für die Unschuldigkeit. Man sieht jetzt mal so, ne, die Auslegungsweise. Gelb, die Sonne geht auf und scheint auf die Erde herab. Grün, Sonne sorgt für den Wachstum, das Gras. Blau, Gras benötigt Wasser zum Wachsen, quasi so ähnlich wie vorhin auch. Rot, Gurt gibt es im Taekwondo, ist die Passion, Feuer für Gefahr. Dann kommt der Braungurt zurück zu den Wurzeln, die Erde, die Verfestigung. Und Schwarz steht für den neuen Anfang.
Also du siehst ja, die haben den Orangenen weggelassen, ne? Und haben dafür den Roten implementiert, um sich so ein bisschen zu unterscheiden. Ja. Also wie gesagt, ich habe bis zum Grünen gemacht, Prüfung gemacht und dann auch hier vor einem Koreaner, ne? Obwohl mein damaliger Trainer total über die Koreaner gewettert hat, warum sitzt da so ein kleiner Koreaner für die Prüfung. Ne?
Wieso gewettert?
Ja, boah, die können alle nichts, nur schlecht über die geredet und dann hat er richtig so rumgebuckelt vor dem, wo ich gedacht habe, ey, Alter, wie schwach ist das? Ne? Ja, und dann damit du überhaupt kämpfen kannst, dann musstest du einen gewissen Level haben. Dann war ich halt besser war als die meisten. Jetzt ohne jetzt hier rumzuposen.
Wieso?
Hast du den Braungurt dann verliehen gekriegt, um eben kämpfen zu können für den Verein.
Also hast du einen Braungurt im Taekwondo?
Ja.
Also Glückwunsch nachträglich.
Würde ich jetzt anders sehen. Jetzt mit
aber er hat ihn dir verliehen.
Ja, ich wollte ihn verliehen bekommen. Ja.
Aber im Taekwondo musst du da auch Form laufen, oder?
Genau.
Konntest du denn die Form dann für den Braungurt?
Natürlich nicht.
Okay.
Es ging nur um rein um Kämpfen.
Auch da habe ich mal wieder eine Liste für Taekwondo. Es gibt 6 Gürtel an der Zahl. Stimmt gar nicht. 7. 7 Gürtel an der Zahl. Die Zeit zum Schwarzgurt liegt in der Regel zwischen 5 und 6 Jahren. Bedeutend weniger als beim Karate.
Beim Karate 7 Jahre.
Ja.
Ein Jahr.
Er spielt keine Rolle, ist trotzdem wenig.
Das ist bedeutend, das ist nicht bedeutend.
Aber für mich ist das bedeutend. 5 bis 6 Jahre sind bei Karate, 7 bis 8 sind schon 2 Jahre Unterschied.
Ja, also wie gesagt, ja, also ich sehe das jetzt nicht bedeutend. Also 10 Jahre sind bedeutend. Ja.
12 Graduierung bis zum Schwarzgurt.
Gibt es halt immer die von dem jeweiligen Gürtel die andere Farbe drauf, Schärfe.
So ein Balken oder so, ne?
Ja, das ist
der Gürtel dann geteilt.
Ich hab dann auf meinem Orange-Gurt, auf meinem Gelbgurt, glaube ich, so ein grünes Streifen drauf genäht.
Ach so, ja.
Richtig schön.
Kannte ich auch noch, ja. Das ist dann nur hier auf der Seite, so wie beim Schwarzgurt,
genau,
beim
genau,
BJJ.
Genau, genau.
Oder Luther Livre haben genau. Dann hier einmal so wie so einen Socken drüber genäht. Ne?
Ja, ja, genau. Ja, ja.
Und dann gibt es natürlich die auch, die den Balken in der Mitte haben oder halt zweigeteilt sind.
Ja, das gibt's auch. Ne? Genau,
die gibt's
genau,
auch. Genau. Gibt es auch im Kung-Fu mit diesen Schärpen und so, ne?
Ja, das nennt sich da auch. Dann nennt sich dann nicht Grün-Gelb-Gurt, sondern nennt sich dann auch grüne Schärpe.
Ja, ja.
Oder blaue Schärpe. Oder.
Schwierigkeit. Wie siehst du die Schwierigkeit ein bis zum Schwarzgurt beim Taekwondo?
Ja, ähnlich wie beim Karate tatsächlich.
Mittel?
Wenn man jetzt...
Grappling ist hoch.
Nein, dann nehme ich das Mittel.
Ja. Mittel, gut.
Also wie gesagt, jeder, der den Schwarzgurt erreicht, hat eine Menge Zeit und Schweiß und Blut und Tränen investiert in diesen Kampfsport im besten Fall. Also im Normalfall sollte das so sein und dann hat er den auch verdient und dann ist das okay.
Image, Taekwondo in der Öffentlichkeit.
Taekwondo hat du kannst mit jedem sprechen, jeder hat schon mal Taekwondo gemacht. Habe ich schon gemacht.
Also quasi wie Karate.
Ist wie Karate auch.
Taekwondo, Karate, ja. Tun sie nicht viel.
Ist super bekannt. Ist halt das
Brother from another mother.
Ja, ist dieses, wie die immer alle sagen, ist das koreanische Karate. Was ja nicht stimmt, aber ist halt sehr ähnlich.
Ne? Ja, halt sehr beinlastig auch, ne?
Ja, weil die dürfen halt nicht zum Kopf schlagen. Die dürfen zum Kopf treten, alles wie beim Kyokushinkai, aber dürfen nicht zum Kopf schlagen. Mhm. Ne? Und das ist mit der Weste. Ich habe sogar mal ein Westenturnier gemacht, habe auch gewonnen. Aber nur, weil ich einfach die Kicks einfach so durchgezogen habe und die kannten das alle nicht. Ne? Also,
also ich bin ein absoluter Fan, gerade was so Sidekicks angeht, die aus dem Taekwondo stammen. Finde ich geil.
Ja, Sidekick habe ich viel mit.
Joe Rogan, ne? Man sieht ja Joe Rogan.
Sidekick den immer und, noch den, und den von oben, Andy Hook, ne? Den Neri Ochagi. Also wie beim Dings ist, beim Karate heißt das Geri immer, ne? Mawashi Geri, Yoko Geri. Beim Dings sind halt immer Chagis.
Musstet ihr damals auch bis 10 auf Koreanisch zählen?
Ja, ja.
Also wir gar nicht. Also ich meine, nicht auf Japanisch.
Ich kenne die ersten 3 kenne ich noch. Haya, Dul, Set, bla bla bla. Ja, mussten wir auch, ja.
Geil. Und, jetzt, jetzt bei Luther Livre gar nicht auf Portugiesisch, ne?
No.
No, sagt er. Direkt der Franzose durchgekommen. So, wir kommen zum Judo. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt und nicht eingepennt seid, wisst ihr ganz genau, dass das ganze Gürtelsystem aus dem Judo gekommen ist. Und Judo, da haben wir weiß, gelb, orange, grün, braun, schwarz.
Ich finde halt Higori Kano, der Gründer oder derjenige, der moderne Judo also so öffentlich gemacht hat, ne? Das ist so ein ganz kleiner, hutzliger Opa. Und also schon damals, als ich jung war, war es ein ganz kleiner Hutzelkopf. Und das war immer witzig, wenn der irgendwelche Techniken gezeigt hat an irgendwelchen Typen, die dann so geflogen sind bis zum geht nicht mehr. Ne? Fand ich immer cool. Ne? Fand ich super cool.
Und da ist der Gi quasi genau wie beim Karate. Die haben auch angefangen erst mit so einem alten beigen, hellgrauen.
Ja, ob der beige war, weiß man ja nicht. Weil,
jetzt ist er beige. Ne?
Weil wird halt vergilbt sein über die Jahre.
Ich gehe mal von aus, ja. Aber meinst du, damals gab es schon richtig schön schneeweiße...
Also wenn das einer geschafft hat, dann die Japaner.
Meinst du?
Ja.
Also ich bin absoluter Fan von Judo, was das angeht.
Ey, Judo ist wirklich...
Der Grüngurt im Judo ist vergleichbar mit dem Blaugurt im Grappling. Wurde mir gesagt. Also wenn du den grünen Gurt im Judo hast, ist quasi so der gleiche Status wie der
Blaugurt. Aber du hast auch einen Blaugurt im Judo.
Ja, aber erst ab dem grünen Gurt machst du quasi, also vergleichbar, quasi das,
also wenn du einen Blaugurt hast im Grappling, ne, dann kannst du schon richtig gut kämpfen.
Ja, und Grüngurt wohl muss halt ähnlich sein.
Ja?
Ja.
Also ich kenne Judo nicht gut aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass Judoka sind, ich habe ja ein paar in meinem Freundeskreis, ne, auch hier, Christian Poss hier, der ist ja Schwarzgurt gewesen im Judo, also ist immer noch Schwarzgurt im Judo, aber trainiert halt kein Judo mehr. Mhm. Und ich glaube, Braun im BJJ. Und der war ein sehr guter Judoka, hatte einen sehr guten Freund noch. Ne, und der hatte mal eine Schulter-OP und haben mir eine Gi-Jacke angezogen und dann so ein bisschen mit dem, da habe ich aber noch gar nichts mit Bodenkampf an der Brause gehabt, sondern habe einfach nur Thai-Boxen gemacht. Und das war dann schon beeindruckend.
Ja, ich finde es auch. Ich kann leider nur kein Judo, weil ich so Schmerzen immer in den Lenden habe. Ich hebe immer falsch. Ich habe das schon ein paar Mal probiert, das ist nichts für mich. Im jungen Alter hätte ich es vielleicht gepackt, aber jetzt nicht mehr.
Was hier der liebe Christian hatte seine ganzen Organe vernarbt. Ne?
Organe?
Mhm, Leber und Milz und so. Die mussten nach dem Judo-Wurf die Milz rausnehmen. Milz gerissen.
Wofür ist die überhaupt?
Die Milz ist ein...
Warum nehmen sie nicht direkt bei Geburt raus?
Die Milz ist ein Entgiftungsorgan, ein Blutreinigungsorgan.
Ja gut, ist doch vielleicht ganz nützlich.
Hat viel mit dem Immunsystem zu tun.
Das heißt, wenn die Milz draußen ist, muss ich komplett umstellen, was Ernährung angeht, ne?
Nee, aber du musst halt gucken, dass du ein paar Impfungen kriegst und so, weil du bist anfälliger für Krankheiten.
Hm. Ja, nach Grün kommt ja schon Braun. Und den trägst du ja eine gewisse Zeit beim Judo.
Braun?
Ja.
Wann kommt denn Blau?
Also ich habe jetzt das Internationale und hier steht Gelb, Orange, Grün, Braun, Schwarz. Kann sein, dass es hier in Deutschland vielleicht zwischen Grün und Braun noch Blau kommt.
Ich bin mir eigentlich sicher. Also Leute, wenn ihr das besser wisst, sagt mal Bescheid. Ich bin mir sicher, dass es in Judo auch einen Blaugurt gibt.
Übrigens muss ich mich auch noch mal kurz beschweifen mal kurz ab. Ich muss mich auch noch mal bedanken bei den Leuten, die unter jedem Video auch sagen, wo sie gerade die Folge sehen und wie das Wetter ist.
Ja, ey.
Könnt ihr bitte nach beibehalten. Ja? Also auch schöne Grüße nach Augsburg und wo ihr uns alle seht, / hört.
Hamburg.
Dabei. Ne? Also wie gesagt, schreibt auch jetzt mal wieder rein, wie ist das Wetter und aus welcher Stadt.
Man denkt immer dran, wir sehen euch.
Ja. Ja. Guckst du jetzt eben nach, ob es einen Blaugurt gibt? Oder?
Ja, ich wollte da mal nachgoogeln.
Ja. Ja, okay, er googelt nach. Ich erzähle erst schon mal weiter. Es gibt 40 Basiswürfe, dazu kommen 35 Bodentechniken und dann natürlich das klassische Randori. Der Schwarzgurt-Test ist zusammen mit einem Partner und da müssen die synchron die ganzen, was heißt die ganzen Würfe? Ich glaube, die ersten 8 Würfe zeigen. Das heißt, wenn nach hinten gegangen wird, müssen die synchron nach hinten gehen. Also es muss wirklich traditionell, so kenne ich es auch noch aus dem Kendo, es muss wirklich zusammen für das Publikum, für die Prüfer sehr, sehr schön übermittelt werden.
Also hier, darf ich kurz?
Ja, sofort. Das Randori wird dann hinterher ohne Pause durchgeführt und dann gibt es noch ein Batsugun. Das heißt, das ist aber sehr, sehr selten, wenn du ein Braungurt bist und kämpfst gegen 10 Black Belts und schaffst gegen 10 Black Belts zu gewinnen im Randori, bekommst du direkt den Schwarzgurt. Wie gesagt, ist sehr, sehr selten. Ich glaube, Eddie Bravo hat es damals im BJJ, glaube ich, geschafft, ne, als er gegen Hoyler Gracie
Eddie gekämpft Bravo hat. War ja auch, wie gesagt,
der ist dann zurückgekommen.
Der Salvador Dali des
John Jack Machado direkt den Schwarzgurt verliehen bekommen.
So, also hier laut im Internet, bei allen gleich. Also die fangen tatsächlich an mit dem Weißen, das ist der 9. Q.
Mhm.
Q, K-Y-U.
Q.
Und geht dann über Gelb, Orange, Grün, Blau,
okay.
Braun, Schwarz.
Okay, siehst du? Dann habe ich einen Fehler. Oder das ist jetzt international oder für Deutschland?
Das ist, Moment, das steht nur im Judo. Im Judo gibt es Gürtel zu den Fertigkeiten des Trägers, bla bla bla.
Okay. Kann sein, dass ich einen Fehler habe, kann aber auch sein, dass es vielleicht in anderen Ländern anders gehandhabt
wird. Ne, auf jeden Fall. Der Blaugurt ist der 2. Kiyu und der Braun ist der 1. Kiyu.
Hm.
Und danach, da ist nichts von Grün, Blau, Braun.
Ja.
Da gibt es keinen.
Oh, jetzt hören wir Störgeräusche.
Ja, ich mach mal sofort.
Ja, Judo, 7 Gürtel dann mit dem Blaugurt in der Anzahl. Zeit bis zum Black Belt ist unterschiedlich. Da habe ich sogar gefunden 5 bis 6 Jahre. Also noch weniger.
Also ich weiß auf jeden Fall hier, der...
das kann nicht sein.
Der Wilm ist ein Bekannter von mir auch. Der hat einen Schwarzgurt im Judo. Mhm. Den könnte ich mal nachträglich fragen, wie lange der gebraucht hat. Ich glaube tatsächlich, also ich weiß, der Posse hat länger gebraucht auf jeden Fall als 5 Jahre. Aber das ist auch immer so, du musst dann auch zur Prüfung zugelassen werden. Und die Prüfung tatsächlich im Judo, also weil vom Christian jetzt hier, von meinem Freund, weiß ich auf jeden Fall... dass das eine super lange, super umfangreiche Prüfung war. Ne?
Glaube ich.
Ne, also das war schon ziemlich heftig.
Ja, nur die kann auch dann, so wie ich gelesen habe, bis zu 2-3 Stunden dauern.
Genau, genau. Ja, ja. Und die machen dann auch so...
auch manchmal theoretische Fragen kommen, können eventuell manchmal auch vorkommen und.
Ne, also das war schon sehr, sehr umfangreich.
9, Graduierung bis zum Schwarzgurt. Schwierigkeit habe ich für mich hoch angesiedelt, weil, wie gesagt, diese ganzen Würfe, die ganzen Grundtechniken unter Druck, dann die Sache mit dem Synchron, finde ich schon ganz, ganz heftig. Image finde ich immer noch sehr hoch angesehen.
Olympische Sportart halt, ne?
Judo.
Und schon.
Und jeder kennt Judo genau wie Karate. Und
ewig lange dabei schon bei Olympia. Ne? Nicht so wie manche mal wieder raus, mal wieder rein oder so, ne? Mal gucken. Also schon immer bei Olympia dabei. Mhm. Und wie gesagt, weltweit wird Judo betrieben. Ne? Sogar, in Ländern, wo du denkst so, ne? Mhm.
Aber vor allem bei Judo ist, abhängig jetzt vom Taekwondo und vom Karate, der Gi auch mal blau.
Genau. Ne? Naja, die machen
dann... So wie BJJ dann auch.
Genau, die machen eine Unterscheidung. Ja, BJJ hat das daraus gezogen.
Ja, ne? Ja. Beim Taekwondo ist es, glaube ich, wenn du den Schwarzgurt hast, hast du oben hier dann... auch noch die schwarze...
Es gibt 2 Arten von Gis tatsächlich. Einmal gab es diesen Gi mit dem V hier.
Da ist der klassische Taekwondo, wo in der Mitte hier dann das Logo drauf ist.
Ne, in dem V und dann, wo so über den Kopf
ziehst. Genau, über den
Kopf und dann einmal diesen normalen Gi.
Ah, den kenne ich zum Beispiel nicht.
Den hatten wir, hatten wir im ITF
Taekwondo an. Und wenn du den Schwarzgurt hast, ist dann dein Kragen auch schwarz.
Mhm, genau.
So kenne ich es. Willkommen zu Capoeira. Und Capoeira hat die gleichen Farben, die gleichen Graduierungen quasi wie BJJ, Surprise, Brasilien. Ich denke mal, da wird sich der eine oder andere was abgeguckt haben. Allerdings variiert das. Und da muss ich jetzt sagen, beim Capoeira gibt es keinen großen Verband wie beim Judo.
Aber die haben doch aber eine Kordel um.
Die haben eine Kordel, da komme ich jetzt auch zu.
Ach so.
Da gibt es keinen großen Verband wie beim Judo. Deswegen, es gibt von Schule zu Schule gibt's Unterschiede. Es gibt Schulen, da es aus Brasilien kommt, die orientieren sich nach Macumba und Umbanda. Das sind die Religionen, die ihre Naturgötter haben, die dann auch bestimmte Farben haben. Ich habe mir jetzt... Musenza rausgezogen. Musenza ist eine oder wenn nicht sogar die größte Capoeira-Gruppe weltweit, ist quasi gleichzusetzen wie Gracie im BJJ. Also wenn ihr, ich glaube in Frankfurt und Berlin oder München, so Großstädte, die haben Musenza, wenn ihr unterwegs seid, egal wo ihr wohnt und ihr habt eine Schule, Musenza, ich blende mal das Logo ein, das ist ziemlich einfach zu erkennen dann, ey, könnt ihr blind reingehen. Da wisst ihr zu 1.000.000%, da wird nur geiles Zeug gelernt. Und wirklich, das sind die, die auch angefangen haben mit Vollkontakt Capoeira. Also die sind wirklich non plus ultra, was auch Capoeira angeht. Also da hast du auch richtige Biester.
Also Capoeira, wenn man so einen gedrehten Kick-up bekommst, Alter, da fliegt ja der Kopf weg.
Auch so viel Fußfeger und so. Ne? Die sind schon übel, die tun echt weh. Da gibt es natürlich der 10. Schülergrad. Der nennt sich Monitor, das heißt, du fängst an mit dem 1. Ich habe es bis zum 11. geschafft, zum Instruktor.
Also und dann, Monitor ist dann der 2. oder was?
Ja, pass auf, warte mal. Ich guck mal eben. Also.
Weil die Surflehrer haben hinten immer auf dem Dings stehen Monitor.
Das kann gut sein, dass sie dann davon irgendwie...
In Spanisch?
Also Capoeira hat 11 Gürtel an der Zahl und 21 Graduierungen. Wir fangen an mit Grau. Geboren aus der Asche. Gelb, auf der Suche nach dem Wissen. Orange, stellt die Zukunft dar. Grün, finde ich auch wieder sehr philosophisch. Jeder war mal am Meer und sieht dann die Felsbrocken, die im Meer sind, die dann so leicht auch mit diesem grünen Moos bewachsen sind. Und hier sagt die Capoeira, grün steht für das nasse Moos auf den Steinen, wo du die Sicherheit mit den Füßen der Capoeira erlernst. Darauf zu stehen ist natürlich nicht einfach. weiß jeder, dass das rutschig ist.
Los auf, ich bin ja durch so dicke Steine, musste ich mein nagelneues Brett da raustragen.
Ja.
Ne? Sind bei richtig fetten Wellen und richtig fetten Wind, 46 km/h. Alter.
Erstmal nicht, dass es noch nass ist.
Meine Füße sehen aus, als ob ich barfuß durch die Hölle gelaufen
wäre. Ja. Dann gibt es Blau, den Wissensstand erreicht und auf der Suche nach Mäßigung und Ausgeglichenheit. Lila, erste Stufe, auf der Suche nach der positiven Energie, ein Meister zu sein. Dann gibt es Mahon, ist braun, wo die Reife eines Meisters beginnt. Und ab jetzt wird der Weg hart. Dann kommt Rot, symbolisiert das Leben. Schwarz symbolisiert die schwarze Rasse. Ne? Muss ja nicht erklären, woher Capoeira stammt, aus welcher Zeit. Dunkelrot.
Ist das hier so ein weißen Bashing?
Pass auf. Das Symbol des Alterns. Je älter, desto besser. Und Weiß trägt hinterher der Meister. Das steht natürlich für die weiße Rasse. Nein! Das steht für die Reinheit.
Für die weiße Rasse.
Den Spruch konnte ich mir jetzt nicht verkneifen.
So geil.
Oh mein Gott.
Also es gibt, wie gesagt, 21 Schülergrade. Der 10. Schülergrad ist Monitor. Dann kommt der 11. Instruktor. Grad 12 bis 14 ist Professor. Da gibt es auch noch 3 Grade. Und dann kommt Kontramestre. Gibt es das bei euch auch?
Kontramestre?
Hm. Das ist die Stufe vor dem Meister. Und dann kommt hinterher der Mestre mit dem 21. Grad. Der trägt in der Regel Weiß. Du hast gerade gesagt, es gibt Kordeln, es gibt Baumwoll-Leinenkordeln, es gibt auch, ich habe auch schon gesehen, dass bestimmte diese Nylon-Kordeln sind so sehr dünne. Es gibt auch sehr viele Schulen, die wirklich sich hinsetzen und flechten aus irgendwelchen Baumwollsachen oder auch aus Wolle, habe ich auch schon welche gesehen. Und hier ist die Zeit zum Schwarzgurt. Du darfst mal raten.
8 Jahre.
20 bis 30 Jahre.
Boah.
Und ich persönlich habe auch noch keinen Meister kennengelernt, der den Meistergrad unter 20 Jahren bekommen hat. Warum das so ist, ist eigentlich nicht, weil es da unheimlich viele Techniken gibt. Das ist so wie bei BJJ, natürlich kommen da mal so Techniken bei und die Akrobatik zählt jetzt nicht dazu, dass man sich den Meistergrad erarbeitet, sondern gerade Capoeira musst du die Poesie hinterher so ein bisschen verwirklichen. Du musst die Instrumente spielen können, du musst eigene Gruppen führen können, du musst das singen können, du musst trommeln können. Also es ist eine Reise.
Siehst du, und jetzt gehen wir mal wieder einen Schritt zurück, ganz am Anfang.
Mhm.
Kann ein 16-Jähriger
Schwarzgurt
nicht bringen. Deshalb meine ich das. Das kann der einfach nicht leisten.
Mhm. Ich weiß, was du meinst, ja.
Ne? Und wenn man das jetzt
von den Techniken ausgehen, könnte das schon.
Du gehst aber nicht nur von den Techniken aus. Ich brauche 20 Jahre für so ein Ding. Ich habe 17 Jahre gebraucht. Hm. Wie gesagt, du kannst es schneller machen im Grappling, ne, wenn du dir mehr Mühe gibst und wir haben ja auch Jungs, die das in viel schnellerer Zeit geschafft haben. Ne, mittlerweile unsere Schüler schon, Schwarzgurte, die Lehrgänge geben hier, Pascal Wolf hier, Pasi BJJ.
Hm.
Ey, super, der Junge, ne, klasse. Bin so mächtig stolz. Oder hier Leo Prein. Ne? Also,
wie lange ist Pasi dabei?
Der war von Anfang an bei den Monkeys dabei. Und guck mal, uns gibt es jetzt 13 Jahre.
Ja.
Wir hatten letzten im
ist aber auch
im April, wir haben im April 13-jähriges Bestehen.
Ja, ist aber auch eine gute Zeit, ne? So zwischen 10 und
13 Jahren. Der war regelmäßig beim Training, davon ab, MMA, aber wie gesagt, und Lutter Livre nur eine Teildisziplin, und hat dann für sich die Liebe zum Lutter Livre und dann anschließend zum BJJ entdeckt und gibt mittlerweile selber Unterricht. Also das ist der Weg, den wir auch wollen für die Leute und auch einfach qualitativ die so weiterzubilden und so viel mitzugeben, mental solchen Geschichten, dass die sowas können. Und das macht einen natürlich unheimlich stolz. Ne?
Mhm.
Also das ist jetzt nicht sozusagen jetzt nur euer Verdienst, hier Stefan und meiner, das ist ja Blödsinn, sondern weil die Leute auch entsprechend viel rein investiert haben.
Ja, aber die haben rein investiert, weil sie sich bei euch wohlgefühlt haben und weil ihr die richtigen Techniken
vermittelt
habt.
Und weil aber die haben auch, wie gesagt, die haben das passende Mindset auch, ne,
ja,
entwickelt. Gut. Als er gekommen ist, dann haben wir letztens noch darüber gesprochen, haben wir gesagt, so beide so, na, komm, das wird nichts. Ne?
Ja?
Ja, und dann hat er sich so toll entwickelt, ne, und so viel, sich so durchgebissen auch und dann immer so eine Passion entwickelt dafür, ne, toll.
Ja, also lasst es uns mal wissen, wie ihr dazu steht. Wenn ihr Schwarzgurt seid, schreibt mal einfach rein, in welcher Kategorie und wie lange ihr gebraucht habt und was ihr so zu Kinderschwarzgurten sagt. Und, die Diskussion, die wir am Anfang
hatten. Und wenn ihr den Schwarzgurt schneller erworben habt, ne, wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja.
Das ist ja immer, ne, trainiere ich jetzt zweimal die Woche, trainiere ich viermal die Woche, trainiere ich die ganze Woche. Und ist das jetzt so ein Teil meines, mein Way of Life, den ich so neben den Dingen, die ich machen muss, um Geld zu verdienen, zum Beispiel normal arbeiten zu gehen, oder ist das jetzt so ein Ding, wo du sagst, boah, ich will das nur noch machen und verdiene damit mein Geld und ich gehe all in oder so. So eure Geschichte dazu wäre mal interessant.
Das wäre also, wirklich gut. Das,
da hätten wir schon Bock drauf. Wir können es auch privat anschreiben, sehr gerne. Ne? Und wir werden das dann in den weiteren Podcasts mal
das könnt verarbeiten. Ihr könnt es uns einfach mal kurz und knapp, also muss jetzt hier keine 10 Seiten PDF-Dokument sein, sondern ihr schreibt einfach mal, wie ihr zum Schwarzgurt gekommen seid, in welchem Alter und wie lange ihr gebraucht habt. Und dann können wir in der nächsten Folge kurz vorlesen. Wäre ganz gut.
Ja.
Ja, wie gesagt, wir sind soweit durch. Schwierigkeit finde ich 20 bis 30 Jahre auch nochmal hoch.
Das ist sehr hoch.
Also Image, finde ich, hat Capoeira in der Vergangenheit, in den letzten Jahren sehr verloren, was das angeht. Da sehe ich das Image als niedrig an, weil man ist immer noch so der Meinung, oh, die tanzen da rum. Und ich glaube, da gab es mal so einen Clip im Internet von The Warrior irgendwie, wie einer da so rumhampelt und kriegt einen Schlag ins Gesicht und liegt.
Ja.
Hat natürlich nicht viel geholfen. Aber wie gesagt, es gibt zwei bestimmte Richtungen. Es gibt ja einmal die, um einfach mal so ein bisschen Show zu machen. Und dann gibt es schon, gerade googelt mal Musenza. Ich habe euch das Logo eingeblendet. Und dann findet ihr auf YouTube eine Menge Hardcore-Vollkontakt-Videos.
Also du musst jetzt mal denken, hier so ähnlich wie Grappling ist Capoeira halt wenig bekannt. Ne?
Ja, wir schlagen halt mit der offenen Hand. Also es gibt nicht mit dem Schlag, mit der Faust, sondern wir schlagen so wie Bas Rutten halt mit der Handfläche.
Wie beim Pump Craze ist halt weniger verschleißend für die Hand,
ja.
Macht mehr Sinn.
Das ist
nee, aber es ist halt zu wenig bekannt. Es gibt es gibt keine offiziellen.
Weil es Unisport hier geworden ist.
Ja, es gibt halt, ja, weil es auch, wie gesagt, es läuft nicht im Fernsehen, es hat keine Lobby. Und viele Leute würden wahrscheinlich gar nicht erst hingehen, weil die sagen, okay, oh, die machen dann Flickflack, die machen Überschlag.
Chris, das ist die Sache, die ich dir gesagt habe, als ich mich damals beim Kendo nicht wohlgefühlt habe. Du hast eine bestimmte Art von Leute.
Genau.
Und hier in Deutschland ist es ein Unisport. Und da hast du wirklich so Leute,
ja, aber andererseits,
auch nichts gegen Leute mit blonden Haaren und Dreads, aber du hast so eine bestimmte Gruppierung von Studenten,
ja,
die das machen.
Jede Kampfsport hat ja seine Leute. Beim Ding ist halt, wenn ich jetzt zum Capoeira gehen würde, ich gucke mir vorher Videos an und denke so, Alter, so ein Überschlag, das schaffe ich nie, da gehe ich da gar nicht erst hin, so ungefähr.
Ja.
Da müsste man mal auch so,
Arbeit,
wie wir beim MMA, eben so mal so Klischees abbauen, so Mauern einreißen.
Das können wir auch mal machen, Klischees im Kampfsport.
Ja, du hast ja Klischees, für jede Kampfsport hat sein Klischee.
Deswegen ja.
Das Erste, was ich immer höre, boah, das ist brutal. Ich sage, es ist brutal, wenn ich jemanden habe, der das nicht...
Ich schreibe mir das mal auf.
Der das nicht, nicht kann. Ich schmeiß einen im Käfig und sag, prügel dich mal mit dem, der das kann, wie gegen Sean Strickland. Dann ist es brutal.
Ja.
Aber habe ich jetzt zwei Jungs, die das können, die Skills haben, die geil da drauf sind, sich mit dem anderen zu messen, das ist nicht brutal. Dann ist es einfach nur der Sport, das ist ja nie was Persönliches. Auch wenn die vorher hier so... hier. Wusstest du, dass die UFC von WWE gekauft wurde?
Nee.
Hatte mir mal gestern gesagt, ich wollte es noch nachgoogeln, habe es noch nicht gemacht.
Hör ich zum ersten Mal.
Ich auch. Deshalb, ich muss
von
aber
der
nach-
WWE? Wurde die WWE, nee, warte mal, jetzt glaube ich, bin ich komplett verfalscht, wurde die WWE nicht irgendwie von Saudi-Arabien oder so gekauft? Oder
ich kann es
so?
Mir nicht vorstellen, dass,
also ich kann's mir auch nicht vorstellen,
dass die UFC gekauft wurde, weil die UFC ist halt sehr gut aufgestellt.
Ja.
Die haben ja alles gekauft, die haben Bellator gekauft.
Ja, ja.
Ne,
wo hast du denn gehört?
Auf der FIBO.
Von wem?
Ah,
Lautsprecherdurchsage.
Anonyme Quelle.
Okay, kannst du auch nicht viel drauf geben.
Ja. Nee, muss man mal gucken. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich glaube nicht.
Ja, gut. Okay, in der nächsten Folge werden wir mal die Doku MMA aufbröseln.
Die im ZDF irgendwann läuft?
Die im ZDF jetzt, glaube ich, die nächsten Tage anlaufen wird. Und so wie ich gesehen habe, wird die 2 Jahre auf der Mediathek abrufbar sein. 3 Folgen, 45 Minuten.
Wir sagen euch dann den Titel.
Ja.
Und dann könnt ihr mal nachschauen.
Wie gesagt, unser Feedback oder das, was wir hier sagen, unsere Meinung ist natürlich nicht aller Welts Meinung. Das heißt, wenn
ihr
eine andere Meinung seid, ist das super fein und wir gehen da auch mit d'accord.
Also wir müssen mal mit so einer Geschichte aufräumen. Wenn ich eine andere Meinung bin, dann bin ich nicht dein Feind,
sondern
ich habe einfach nur eine andere Einstellung dazu.
Und es kann auch sein, dass ich nach einer Woche ganz anders denke. Oder ich unterhalte mich mit dir und du erklärst mir einen anderen Standpunkt und ich sage, ey, du hast recht. Habe ich gar kein Problem mit zu sagen, ich bin falsch.
Also, wie gesagt, wenn wir eine andere Meinung haben...
Ich bin ja kein Politiker.
Genau, wenn wir eine andere... Wir können unsere Meinung... Wir sind keine Bäume, wir können unsere Meinung wechseln.
Ja, ganz genau.
Also, wenn wir eine andere Meinung sind, sind wir nicht eure Feinde. das ist halt unsere Meinung und wir lassen uns ja gerne eines Besseren belehren.
Wir kommen zum Ende. Empfehlung. Ich habe eine gute Empfehlung und zwar hatte ich mich letztens hier mit dem Coach unterhalten und der hatte mir nochmal ans Herz gelegt Headspace auf Netflix.
Yo.
Und auf Netflix gibt es jetzt von Headspace, für die, die es nicht kennen, kannst du gleich kurz erklären, gibt es jetzt eine Serie über 8 Folgen und die Folgen gehen immer so 20 Minuten. Die letzten 7-8 Minuten sind einfach noch eine geführte Sache. Und zwar geht es 8 Folgen um Schlaf. Und wir wissen alle, wie wichtig, ich glaube, ist am wichtigsten neben Wasser trinken und gut ernähren und Sauerstoff, Schlaf. Oh, die Hunde bellen. Wichtig Schlaf ist. Und da ist eine Dokumentation über Schlaf. Guckt sie euch an, Headspace.
Eine Schlafanleitung.
Schlafanleitung, genau.
Also Headspace ist wirklich Meditation für Dummies. Das sind so 8 Meditationen im ersten, also das heißt nur Headspace, eine Meditationsanleitung. Die Stimme, die euch da durchs Off führt, ist halt
schon geil, ne?
Ein Typ, der ein Amerikaner, ins Deutsche übersetzt, ein Amerikaner, der irgendwann mal gesagt hat, ich muss was ändern in meinem Leben und hat dann angefangen zu meditieren, ist dann halt nach Tibet gegangen und solche Geschichten. Und erzählt dann halt und nimmt euch mit zu dieser Meditation.
Die erklärt auch, was mit dem Gehirn passiert, was mit dem Körper passiert.
Genau, wie Meditation wirkt und so. Verschiedene Meditationen und er macht das euch relativ einfach. Das ist wirklich ein guter Einstieg. Wer sich mit Meditation beschäftigen will, das ist ein guter Einstieg.
Ja.
Super.
Vor allem auch diese Schlafsache, wie viel ich kenne zum Beispiel persönlich jemanden, der schluckt seit, habe ich glaube ich schon mal erzählt, der schluckt seit ein paar Wochen schon Schlaftabletten, damit er damit er in den Schlaf findet, ist aber immer nur das Problem aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und da erklären die wirklich, was das mit dem Körper macht und wie wichtig das ist, bestimmte Rhythmen einzuhalten, bestimmte
Rituale
einzuhalten. Und wie gesagt, auch hier müssen wir wieder mit dem Vorteil oder mit dem Klischee aufräumen, weil viele sagen, oh, Meditation, ey, komm, hau mir mit so einem Scheiß ab, ey. Es gibt Unterschiede an Meditation.
Es gibt Unterschiede und wir haben auch eine Zuschrift bekommen, die du mir geschickt hast hier.
Da können wir auch noch mal eine Folge
Meditation machen. Und Kampfsport oder so. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat gar nichts mit Esoterik oder dergleichen zu tun, sondern das ist wissenschaftlich belegbar alles auch. Ne? Von daher, du kannst es entweder Meditation nennen oder Atemübung oder wie auch immer. Ne? Oder progressives Training oder autogenes Training oder wie auch immer. Ja. Ich habe übrigens über Schlaf, ne, habe ich auch auf dem FIBO-Kongress so eine Schulung mitgemacht, so ein Seminar. Und das war ganz interessant. Der Typ war auch ganz kompetent. Was jetzt für mich jetzt interessant natürlich wäre, das zählt nur für Autos, um Normalverbraucher, das ist halt nicht für einen Wechselschichtler. Ich glaube, ich schreibe da mal ein Buch drüber.
Und ich habe ein Seminar letztens gehabt auf der Arbeit über Stress. Und es gibt 2 Arten von Stress. Es gibt einmal den Distress und den Eustress.
Eustress.
Und dieser positive Stress, sagt man ja immer, ja, ist auch Stress, hast du mir ja, glaube ich, auch mal gesagt. Aber er ist anders belegt. Das heißt, all das, was zwar vielleicht, Stress heißt nicht unbedingt, dass es mies ist, sondern es gibt verschiedene Arten von Stress.
Also,
und man soll sich von dem negativen Stress natürlich lösen. Der positive Stress im Gegensatz, wenn du dich darin wohlfühlst, dann mach's ruhig.
Ja, aber man muss allerdings auch sagen, der Körper unterscheidet das nicht. Es ist nur der Kopf, der unterscheidet.
Ja, ist nur der Kopf.
Also der Körper hat die gleichen Symptome mit Cortisolausschüttung und so. Und das ist eben das, was ab einer gewissen Konstitution nicht mehr gesund ist. Deshalb sollst du deinen Stress komplett vermeiden. Aber du hast schon recht. Eustress, also Stress, der positiv ist, den ich mir gerne aufbürde.
Äußeren, inneren Stress, also äußere, wenn von draußen irgendwelche Sachen kommen, inneren, wenn du dir zu viel Gedanken machst.
Genau.
Und wie gesagt, diese Headspace-Sachen, diese Anleitungen sind wirklich gut.
Ja, absolute Empfehlung. Ja. Mir haben das durch manche schwere Zeiten haben mir das echt gut geholfen.
Ja, also ich habe die mir wirklich am Stück reingezogen. Vor allem wusste ich gar nicht, es werden viele die Augen rollen und sagen, von welcher Grundschule kommst du denn, dass Delfine und, ich glaube, Gänse oder Enten mit einem Auge offen schlafen, ne?
Delfine schlafen nur mit einer Hirnhälfte.
Ja, weil die eine Gehirnhälfte schläft und die andere ist wach.
Ja, müssen die, weil sie sich sonst ersaufen.
Ja, aber ich wusste das auch nicht, dass, ich glaube, Gänse oder Enten das auch so tun.
Ist das so?
Ja, ist so. Ich glaube, Gänse oder Enten, keine Ahnung.
Ich wusste, bei den Vögeln wusste ich das nicht, aber ich weiß es auf jeden Fall bei Delfinen.
Ob es jetzt bei allen Vögeln ist,
bei Delfinen und Walen ist das so, weil die halt sonst ertrinken.
Krass. Ja, auch um nach Gefahr Ausschau zu halten. Erklären sie da auch.
Die müssen atmen.
Ja. Also, wie gesagt, Technik, ihr seht, bis zum Schwarzgurt braucht man eine Menge Technik. Ist wie beim Ficken.
Bleibt einfach.
Man muss Technik haben, man muss nicht einfach nur.
Bleibt einfach dabei.
Ja.
Macht bis zum Ende, lohnt sich. Wirklich. Lohnt sich wirklich.
So, war eine super Folge. 1,5 Stunden.
Fuck!
Krass. Ich find,
hat sie angeführt wie 20 Minuten?
Ich finde, ich habe gute Sachen aufgearbeitet, die wir jetzt schön besprochen haben. Und ich denke mal, es ist eine sehr informative Folge geworden. Nicht so viel Laberei wie letztens. Wobei viele auch sehr große Fans sind von unserem Quatschscheißen. Wenn wir zwischendurch immer so ein bisschen Quatsch machen und Scheiße labern, werden wir natürlich beibehalten. Nur heute war mal eine sehr informative Folge.
Okay.
Leute, haltet ihn hoch und bleibt gesund, bleibt sicher. Wir sehen und hören uns nächsten Sonntag wieder.
Ruf der Hygiene.
Haut rein.
Euer Kampfsport-Podcast.